Guten Abend, alle frisch und munter, fröhlich, Halleluja. Wir haben gute Zeit in Gott und wir möchten diese gute Zeit nutzen im Hause Gottes. Ein Tag in seinen Vorhöfen, in seinem Haus, ist besser wie tausend. Halleluja, ich preise meinen Heiland und rühme ihn und danke ihm, dass er so gut zu uns ist. Anbetung sei dem Herrn. Halleluja, auch dieser Tag soll ein Tag des Lobes sein, ein Tag des Dankes sein, ein Tag des Rühmens sein. Ich will den Herrn erheben. Halleluja. Amen. So, lasst uns singen. Vergisst nicht zu danken. Das ist das Thema heute, auch so ein bisschen geht in diese Richtung, zu danken für das Gute, das der Herr uns getan hat. Schmalspur verlassen. Und wir gehen in die Breite, in die Weite, in die Höhe, in die Tiefe. Gott ist ein Gott, der immer wieder Gutes tut. Güte, Gnade und Barmherzigkeit folgen unser Leben lang. Und ich danke Gott für all das, was er in dieser Woche schon getan hat. Und das ist nur der Anfang. Der Anfang des Segens. Eine Lawine, ein Lavastrom des Segens, der Herrlichkeit will uns erreichen. Und Gott will dich und mich segnen. Halleluja. Lobe den Herrn. Lass uns laut sagen. Lobe den Herrn, meine Seele, der mir alle meine Sünden vergibt und heilt alle meine Gebrechen. Ich lobe den Herrn. Halleluja. Preis Gott. Wir singen weiter, Peter. Wir haben noch Lob und Dankgrund. Als Liebeszeichen, als eine Liebeserweisung. Halleluja. Preis Gott. Lass uns Platz nehmen. Und als Liebeszeichen, als Siegeszeichen heben wir die Hände auf. In Heilbronn kam einmal einer zu mir und sagte, ich muss bekennen, ich habe ein Wunder erlebt. Ich sagte, ja bitte, was ist das Wunder? Ich kann jetzt mit emporgehobenen Händen beten. Es ist eigentlich sehr einfach und sehr praktisch, mit emporgehobenen Händen einfach ausstrecken, Gott loben und preisen und ihn erheben. Halleluja, danke Jesus. Preis Gott, du musst nicht so halten, sondern kannst das einfach so, das genügt auch. So, heute Abend, ich will mit euch einladen auf die Breitspur. Nicht Schmalspur, sondern Breitspur. Wir wollen auf die Breitspur gehen und die Herrlichkeit Gottes hier erleben. Aber zuerst einmal, ich lade euch ein für morgen. Morgen ist das Thema, Gott kümmert sich um seine Leute. Bist du einer von ihnen? Dann bist du gut. Danke Gott, unsere Birgit hat ihr Zeugnis wieder. Auch wenn es eine Kopie ist, aber jetzt kann sie sich vorstellen. Und jetzt kann sie sich bewerben. Also Gott hört Gebet. Halleluja. Und auch wenn es nur Kopie ist. Aber das ist was Brauchbares, was Nützliches. Okay, dann lade ich euch ganz herzlich ein für Sonntag früh. Die Ergebnisse des Segens. Und dann am Sonntagabend als Abschluss, da ist das Thema, genieße den Segen. Fang an, den Segen zu genießen. Du musst essen lernen. Sich schmecken lassen. Weißt nicht alles runterschlingen. Beim Genießen ist es... Oh, Augen zu und dann die Sinne wirken lassen und genieße den Segen. Einfach erfreu dich an dem Segen. Heute Abend, Schmalspur. So viele Menschen leben in der Schmalspur. Gott will dir viel mehr schenken. Gott will dich beschenken. Gott will dich reich machen. Gott will dich glücklich machen. Gott will dich zum Segen machen. Und er liefert dir, gestern hatten wir ja gesagt, Gott ist ein guter Betriebswirt, er liefert just in time. Genau im richtigen Augenblick, das, was du brauchst. Just in time. Also ich bin immer begeistert, was der liebe Gott macht. Er kommt nicht zu spät und er kommt auch nicht zu früh. Ich hätte lieber, dass er mal einen ganzen Tag so zu früh kommen würde oder eine ganze Woche zu früh kommen würde oder ein ganzes Jahr zu früh kommen würde. Nein, aber er kommt immer just in time. Also die Arbeitsweise und Arbeitsmethode Gottes ist nichts für Materialisten, nichts für Kleingläubige und nichts für Feiglinge oder Ängstliche. Wir müssen immer von ihm abhängig sein. Und das ist also, wo wir schon die erste, bisschen so die Straße, den Weg erweitern, immer in Abhängigkeit von Gott leben. Unser Weltbild ist altertümlich, so Antike oder Mittelalter, dunklen Mittelalter meine ich, so abergläubisch. Wir sollten auf das Fundament des Wortes Gottes gegründet sein und das glauben, was Gottes Wort sagt und das, was Gottes Wort nicht sagt, nicht glauben. So, unser Weltbild ist immer auf Überleben angerichtet, auf, ja, dass wir überleben, einfach daraus ausgerichtet, ich besammle, ich weiß nicht, ob ich morgen noch noch was kriege, ob morgen noch was gibt. Wir horten, wir lagern. Also das ist auch so unsere Mentalität, diese Nachkriegsgeneration. Wie froh war man da, also dass man da überleben konnte. Da hat man irgendwo noch Reserve gehabt. Und wir wollen immer Reserve haben. Gott will, dass wir nicht Reserve haben, sondern just in time. Immer, wenn du brauchst, dass es da ist und es wird da sein. Du sollst keine zwei Hemden mitnehmen, keine zwei Paar Schuhe. Es wird dir immer gegeben werden in dem Augenblick, wenn du brauchst. Gott will, dass wir von der Hand in den Mund leben, von seiner Hand in den Mund. Immer, dass wir so gefüttert werden, bedient werden, so von der Liebe Gottes. Und Gott sagt über das gelobte Land, und dort wird auch uns gesagt, wie es aussieht, das gelobte Land, das Glaubensleben ist total anders als das Leben als normaler Otto-Verbraucher und als Deutscher, ist das total anders. In 5. Mose 11, wenn du willst, kannst du mir aufschlagen mit mir, wir werden ein paar Verse dort lesen. Da heißt es, hier in Ägypten, da müsst ihr euch plagen. Da müsst ihr die Kanäle, das Wasser regulieren, euch einteilen lassen, also und dann auslosen, wer wann was bekommt. Hier müsst ihr euch nicht plagen in dem gelobten Land, sagt der Herr, wie in Ägypten vorher. Wenn ihr dort euer Getreide ausgesät hattet, musstet ihr die Äcker mühsam bewässern, wie man sonst einen Gemüsegarten bewässert. In dem Land, in das ihr jetzt kommt, da gibt es Berge und Täler und es wird vom Regen bewässert. Der Herr, euer Gott, kümmert sich selbst um das Gedeihen und blickt das ganze Jahr über freundlich auf das Land. Wenn ihr wirklich den Weisungen des Herrn folgt, die ich euch heute verkünde, das gilt auch für mich, was ich euch heute sage, wenn ihr eurem Gott von ganzem Herzen und mit allen euren Kräften liebt und ihm folgt und ehrt, dann wird er eure Felder zur rechten Zeit, just in time, Regen schicken, im Herbst den Frühregen, ihr werdet Korn und Wein und Öl ernten können und euer Vieh wird Gras zum Fressen haben und ihr werdet immer genug zu essen haben. Immer genug zum Essen. Also wenn wir auf das Wort Gottes eingehen, wenn du gelehrt wirst und du die Lehre annimmst, dann bestimmst du nachher die Richtung, wo es lang geht. Also mit Gott. Ohne Gott geht's abwärts, mit Gott geht's aufwärts. Dein Leben wird bestimmt von dem Regen, was von oben kommt. Im Glauben. Also Regen zur rechten Zeit. Zu viel Regen ist nichts, zu wenig Regen ist nichts. Regen zur falschen Zeit oder Regen zu spät ist auch wieder nichts. Also es muss immer just in time sein. Und du brauchst die Segnungen Gottes immer in dem richtigen Augenblick. Wenn es zur falschen Zeit kommt, gibt es Überschwemmung, dann gibt es Fäulnis oder es endet in einer Katastrophe. Also du brauchst den Segen Gottes immer im richtigen Augenblick. Du kannst den Segen nicht Gottes horten. Also jetzt dich heute segnen lassen für die nächsten 20 Jahre. Du kannst nur für heute Abend gesegnet werden. Deshalb, du musst immer und immer wieder kommen. Also du wirst abhängig. Schmalspur, was ist das? Das kommt aus den Bergzeiten, also Bergländer, Schweizer und Österreicher, als man so Schluchten mit der Bahn ausgelegt hatte, also die Tunnels, man wollte nicht Breitspur machen, sondern Schmalspur. Und Kinder Gottes, die sind auch so, die müssen durch Tunnels, durch Schluchten, durch Täler und die wollen nicht breit, die wollen schmal, also so, dass es gerade durchgeht. Aber Gott sagt, erweitere deine Grenzen. Das war auch die Botschaft, mit der wir hier vor 20 Jahren angefangen haben. In Matthäus Kapitel 10, Vers 19, Gott sagt, es soll euch zu der Stunde, just in time, gegeben werden, was ihr braucht. Also ihr müsst euch nicht sorgen, ihr müsst also nicht jetzt ängstlich sein, ich muss jetzt alles mitnehmen, alles mitschleppen, eine ganze, ja, ganze Ladung mitnehmen, sodass mir nichts fehlt, dass ich nichts vermisse. Nein, wenn du Gott richtig nachfolgst, wirst du in deinem Leben nichts vermissen. Der Herr Jesus hat einmal seine Jünger gefragt, habt ihr je Mangel gehabt? Die haben auch manchmal Schmalhans gehabt. Also, dass es keinen Kuchen gab und so weiter. Also, die mussten auch manchmal so Ehren ausraufen, zerreiben und dann sagen, Heiland, segne jetzt diese Speisen. Aber sie haben bekennen müssen, wir haben nie Mangel gehabt. Und der Herr sagt im Psalm 23, oder der Dichter sagt es dort, mir wird nichts mangeln. Wenn du Gott vertraust, wirst du nicht immer das haben, was du dir gerne erträumst, aber immer das, was du brauchst. Immer das Nötigste. So, und dann sagt der Herr hier, Matthäus 10, Vers 19, wenn sie euch vors Gericht stellen, also das ist am kompliziertesten. Macht euch keine Sorgen, sagt er, was ihr sagen sollt oder wie ihr sagen sollt. Es wird euch schon im Augenblick, just in time, eingegeben werden. Also du wirst spontan sein und das wahre Leben mit Gott ist ein spontanes Leben. Also man lebt spontan. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Und es begab sich beim Herrn Jesus. Der Herr Jesus, obwohl er Sohn Gottes war, hat nichts geplant. Der hat keinen großen Terminkalender gehabt, so keinen Sekretär gehabt und sonst irgendwie oder keinen Planer. Er hat einfach in den Tag hineingelebt. Und er wusste, es kommt, was kommen soll. Es passiert, was passieren soll. Und manchmal, und da begab sich, da heißt es immer wieder, Martin Luther schreibt, und es begab sich. Und es begab sich, dass da ein Trauerzug ging und es begab sich, dass die sich untereinander stritten und es begab sich, dass das und jenes passierte und dass die Pharisäer kamen, dass irgendein Schriftgelehrter über die Quere kommt, es begibt sich. Und Gott sorgt dafür, dass sich in deinem Leben Dinge begeben. Das ist gewaltig, es gibt Begebnisse. Und du solltest immer so spontan leben. Mach dir keine Sorgen, als Gesegneter lebst du ein Leben anderer Art. Schmalspurmenschen, die müssen immer selbst ihre Felder bewässern, selbst immer dafür sorgen, selbst immer hinterher sein, dass alles gedeiht und entwickelt. Kinder Gottes, die überlassen alles Gott. Und es ist eine feine Sache, wenn man es gelernt hat, und ich möchte euch einladen, sich einfach Gott überlassen. So, und dann erlebst du ein Leben der Gelassenheit. Und da heißt es, wenn ihr dort euer Getreide ausgesät habt, musstet ihr die Äcker mühsam bewässern. 5. Mose 11. Wie man es sonst bei Gemüsegärten macht, also immer mit der Gießkanne laufen. Du musst vorstellen, so ein Getreidefeld oder so ein Wiesland, das musst du immer begießen, sprengeln. Aber hier, Gott sagt, ich werde dafür sorgen, ich werde den Regen schicken. Und ein Regen von 5 Minuten, da geht schon was runter, das reicht schon vollkommen. Das reicht bestimmt, wenn es so schüttet, wie es bei uns hier jetzt zur Zeit schüttet. Oder dass so viel Feuchtigkeit in der Luft ist. Aber es gibt auch Wolken ohne Regen. In der Bibel haben wir das auch. Das sind also die Leute, die viel versprechen und nichts halten. Aber Gott verspricht und er hält. Wahre Gläubige leben anders, nach anderen Gesetzen, nach anderen Prinzipien. Der Herr, euer Gott, heißt es hier, kümmert sich um euch, selbst um das Gedeihen und blickt das ganze Jahr über freundlich auf euch, dass immer ihr das Nötigste habt. Regen, Wind, denn auch der Wind ist richtig. Die richtigen und ausreichenden Bienen habt und ja. Alles miteinander, dass es auch Kühle, man braucht auch Kühle und Stille, um wirklich wachsen zu können. Also der Gesegnete lebt unter der Gunst Gottes und die Gunst Gottes bestimmt sein Umfeld, sein Leben. Wir sind Günstlinge des Herrn. So, das ist also Schmalspur und Breitspur. Dein Überleben hängt also zum größten Teil jetzt als neue Schöpfung sehr stark von deiner Beziehung zu Gott ab. Du lebst in einer anderen Welt. Du bist in der Welt, aber nicht von der Welt. Und du bist von der Gnade und Güte und Gunst Gottes radikal abhängig. Im alten Leben, da musste der Lehrer, die Eltern, die Familie, die Gesellschaft, der Staat, Sozialamt oder Behörde oder Mediziner und Ärzte oder Therapeuten, die mussten alles für dich sorgen. Im neuen Leben sorgt der Herr für dein Überleben. Er ist dein Arzt, er ist dein Versorger, er ist dein Therapeut. Er ist dein Leiter, dein Verwalter, das ist er. Du lebst aus dem Glauben, aus der Kraft, die von oben kommt. Du lebst von der Wirkung und Salbung des Heiligen Geistes. Du lebst von der Versammlung der Gläubigen. Du kommst in den Gottesdienst und hier kriegst du deine Impulse. Du sitzt und wartest. Und da, nachts, wenn du schläfst, deine Bibelstunde erlebst du nachts, wenn du im Bett liegst, schön zugedeckt bist und dann träumst du. Engel belehren dich nachts. Also wenn du noch nie richtig geträumt hast, bitte Gott, dass du mal einen biblischen Traum bekommst. Einen Bibelunterricht im Traum. Biblische Unterweisung im Traum. Gott unterweist dich und dann stehst du morgens auf, ich weiß es. Alles Große wurde im Traum bisher gegeben. Alles Große. Denk drüber nach. Du lebst in der Gemeinschaft der Heiligen und wir schaukeln uns immer so gegenseitig hoch. Deshalb brauchst du die Versammlung, du brauchst die Motivation der anderen. Und du bekommst immer das, was du brauchst. Du kommst in den Gottesdienst leer und am besten, wenn du in den Gottesdienst gehst, komm ganz leer her. Lass alles andere zu Hause und sag, Herr, ich bin leer, ich möchte jetzt gefüllt werden. Gott füllt leere Gefäße. Das ist also, warum du in den Gottesdienst musst. Ausgebrannt, leer, hungrig und durstig. Und die Bibel sagt, die da hungern, die sollen satt werden, die da dursten, die sollen satt werden. Und das, wonach du verlangst, das sollst du bekommen. Und komm im Gottesdienst also ausgehungert, isst nicht zu Hause, faste, also geistlich gesehen. Komm hungrig und mit Appetit hierher und Gott wird dir immer das geben, was du brauchst. Denn du brauchst immer was Frisches, so ein Leckerbissen, so eine Frischzellenkur. Das will Gott dir schenken. Du bekommst immer, was du brauchst. Schmalspur. Denke an Menschen, durch die du gesegnet worden bist. Ich will dich jetzt auf die Breitspur bringen, aber noch immer bei der Schmalspur. Denk an die Menschen, durch die du gesegnet worden bist. Und das sind eine ganze Menge Menschen, die dich ermutigt haben, die auf die Schulter geklopft haben. Vielleicht war es ein Vater. Also ich bin eigentlich für meinen Vater sehr dankbar, der mir immer wieder auf die Schulter klopfte, wenn ich Mist gebaut habe. Ich sagte, ist alles okay, vergiss es, ich war auch einer, so wie du. Und ich sehe bei meinem Enkel, mein Enkel jetzt in Hamburg, meine Tochter ruft an, der fünf ist noch ganz klein. Und die Kindergartentante hat gesagt, man bringt an dem und dem Tag keine Spielsachen. Dann fragte die Mutter den ganzen Morgen, ist das ein Spielzeug? Ist das ein Spielzeug? Und so weiter. Und ist das ein Spielzeug? Und er sucht immer einen Gegenstand, das er mitnehmen könnte, das Spielzeug. Und dann geht die Mutter in den Kindergarten und sieht die dicke Tasche. Und dann sieht so einen Gummiball, wo so springt. Und dann sagt, was ist da in der Tasche drin? Ja, das ist kein Spielzeug. Also, das ist also, wie wir schon Kinder sind, wir fragen uns manchmal, wo kommt das? Und der Apfel fällt nicht weit weg vom Baum. Und auch die Äpfelchen nicht. Nur nebenbei. So, das, ich will nur sagen, also Menschen, die einen ermutigen, man lacht und schmunzelt dann nachher darüber, die den Weg des Lebens gewiesen haben, die dich motiviert haben, Kopf hoch, denke positiv oder dir wird geholfen werden, gib nicht auf, halte fest an den Zusagen Gottes. Also wenn du an solchen Menschen denkst, durch die du gesegnet worden bist, Dankeschön, durch die Menschen, durch die du gesegnet worden bist, wirst du plötzlich feststellen, also ich habe so viel Grund zum Danken und du wirst aufhören, auf der Schmalspur zu fahren. Weißt du, mich liebt niemand, mich versteht niemand. Du hast eine ganze Menge Leute um dich. Denk an deinen Lehrer vielleicht in der Schule. Denk an einen Bruder, eine Schwester aus der Gemeinde. Nicht alle sind böse und negativ, sondern es gibt auch gute Menschen. So, aber jetzt denke auch an Menschen, die dir großen Schaden zugefügt haben. Menschen, die dich ruiniert haben, dich über den Tisch gezogen haben. Menschen, die dich enttäuscht haben. Menschen, die zu dir gekommen sind und Gott sie gar nicht geschickt haben und dich da irgendwo auf eine falsche Bahn gebracht haben. Also die einen haben dein Leben geweitet und die anderen haben dein Leben geengt. Und ich will heute Abend sagen, trenn dich von Menschen, die dein Leben einengen. Es ist höchste Zeit. Es ist höchste Zeit. Und fang an, mit ein Leben zu leben mit Menschen, mit einem Umfeld, das dein Leben weitet. Es gibt also Leute, die dein Leben schmälern, die deinen Horizont erweitern, also beides. Und du solltest Leute suchen, die deinen Horizont erweitern, wo du was lernen kannst. Also ich gehe in keine Veranstaltung grundsätzlich nicht, wo ich nicht was lernen könnte, wo ich nicht was profitieren könnte. Und wenn ich irgendwo hingehe, ich plane ganz gewiss, ich möchte so und so lang dort bleiben und dann will ich was mitbekommen und frage mich, was wird mir das gebracht, was ist dran als Thema, was wird gesagt und dann mache ich mir schon meine Gedanken. Wenn ich schon drin bin, dann werde ich inspiriert, also ich erwarte etwas. Also ich gehe nirgendwo hin ohne Erwartung. Und deshalb habe ich auch keinen Leerlauf und keine Verluste in meinem Leben, weil ich ganz bewusst lebe. Die einen führen dich in die Freiheit und denk an die Person, die dich zum Rauchen verführt hat oder zu anderen Dingen und dich verdorben hat. Die einen engen dich ein und die anderen weiten dein Leben. Die einen verbessern dich, die anderen verschlechtern dein Leben. Die einen legen Steine in deinen Weg und die anderen zerstören deine Arbeit und die anderen helfen dir, die Arbeit zu tun. Die einen stürzen dich in ein Loch und lassen dich nicht mehr raus und die anderen ziehen dich aus dem Loch raus. Und solche Menschen hast du in deiner Umgebung und deshalb ich möchte, dass du dich von den negativen Menschen trennst. In meiner Bibel heißt es, Gott, das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben. Und da steht dann für Israel insbesondere, der dich aus dem Diensthause herausgeführt hat. Du sollst nicht vergessen, woraus dich der herausgeführt hat. Aus der Sklaverei, aus der Abhängigkeit von Menschen, aus der Knute Pharaos. So, wenn ihr wirklich den Weisungen des Herrn, die ich euch heute verkünde, befolgt und wenn ihr eurem Gott mit ganzem Herzen, mit allen Kräften liebt und ehrt, wird er eure Felder zur rechten Zeit den Regen schicken im Herbst und im Frühjahr. Und ihr werdet Korn und Wein und Öl ernten können und euer Vieh wird Gras zum Fressen haben. Also wenn du unter der Führung Gottes bist, ist alles versorgt, bestens versorgt, sogar dein Vieh. Und ihr werdet genug zu essen haben. Kein Mangel an. Also, verlass die Schmalspur, verlass die Sklaverei, verlass den Pharao, auch wenn es noch so prunkvoll um ihn herum aussieht und wenn er auch noch so mächtig aussieht und noch so stark ist, verlass den Pharao, du hast nämlich nichts beim Pharao verloren. Dein Platz ist im gelobten Land. Dein Platz ist da, wo Milch und Honig fließt. Dein Platz ist da, wo Gott regiert. Gott will, dass du in deinem Leben eine neue Qualität hast, dass du mehr als genug hast. Weißt du, unser Gott hat verschiedene Namen und einer der Namen Gottes ist El Shaddai. Das heißt, einer, der zu seiner Welt sagte, es ist genug. Gott sagt, bei mir hast du genug. Du musst nicht woanders noch Hilfe suchen. Shaddai heißt auch übersetzt an der Brust liegen, an der Brust einer Mutter. Du darfst bei Gott schön suckeln. Und du darfst genug Nahrung bekommen, und zwar gute Nahrung. Und es gibt nichts Besseres als Muttermilch. Und das auch auf Gott übertragen. Es gibt nichts Besseres als das. Gott sagt zu seiner Welt, zu einer Welt des Verderbens, die kommt her zu mir, ich will euch erquicken. Zu einer geknechteten Welt von Schriftgelehrten und Pharisäern. Bei mir hast du genug. Bei mir bist du geborgen. Und nehmt auf euch meine Last und nehmt auf euch mein Joch und so weiter. Meine Last und mein Joch ist gleich. Bei mir müsst ihr euch nicht plagen. Verlasst die Schmalspur. Tausche ein. Tausche ein. Das Wort Schmalspur kommt also von der Eisenbahn, wo man Sachen transportiert in die Bergwelt. Und wir müssen nach oben. Und wie willst du nach oben kommen? So als ein Schmalspurchrist. Ich möchte nachher das ein bisschen weiter ausdehnen und dich dazu einladen, deinen Horizont erweitern, wie man das macht. Das will ich zeigen. Weißt du, viele Christen, so, du bekehrst dich und da könntest du die Bäume ausreißen, da könntest du jeden umarmen und abküssen und sagen, ich liebe dich, Gott liebt mich, Gott ist so gut und Gott ist so wunderbar. Und dann kommst du in so fromme Kreise, also nicht so aufgeregt und nicht so begeistert und so weiter. Und du wirst schon gleich eingeengt und wir benehmen uns dann so und so und dann versucht man dir eine Uniform zu geben. Du musst also so und so, da kriegst du eine Satzung, da kriegst du eine Regel und kriegst ein Dogma und du siehst also, Gott will dich in die Freiheit hinausführen und da wird gleich ein Orden verpasst, wie bei der katholischen Kirche. Gott schenkt Aufbrüche und gleich, dann bist du ein Franziskaner, dann bist du ein Karmeliter oder was ich sonst noch, und sofort einen Orden verpasst. Gott führt dich in die Freiheit und nicht in irgendeine Ordensgemeinschaft, wo schon wieder Regeln und Vorschriften und nein, Gott will, dass du frei wirst. Und deshalb komm aus dieser Regelung raus und lass dich vom Heiligen Geist regeln. Lass dich vom Heiligen Geist steuern. Lass dich vom Heiligen Geist lenken. Wir wissen, dass der schmale Weg ist, aber die Leute, wenn du zum Heiland kommst, die Frommen, die machen den schmalen Weg noch schmäler, als er ist, nur noch ein Strich. Jawohl, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe selber solche Dummheiten gemacht und Gott hat mir vergeben. Als ich in der Jesus-Bibel-Bewegung gepredigt habe, habe ich meine Bibel gehabt, mein Gesangsbuch gehabt und mein Akkordeon gehabt und unterm Pult habe ich eine Schere gehabt. Und da sich ein Hippie bekehrt hat, habe ich gesagt, ist es wirklich dir ernst mit deinem Glauben? Willst du wirklich dem Herrn Jesus nachfolgen? Der Mann ist eine Schande, so ein langes Haar hat. Und schon schnipp, 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 schnipp. Und ich habe schon so viele beschnitten. Ich weiß, das war eine Zeit, verstehst du, das war eine furchtbare Zeit, eine gesetzliche Zeit. Ich kenne Geschwister, die Väter, die waren so streng und so religiös, die, weißt du, damals war es Sünde, Nylonstrümpfe, die kamen jetzt gerade so, die Nylonstrümpfe. Da musste man gestrickte Socken, die Schwester oder Strümpfe tragen und auf dem Bahnhof, weißt du, da wird man zum Heuchler. Du wirst in diesen frommen Kreisen zum Heuchler, ob du willst oder nicht. Ich denke nur an eine Tochter von einem Pastor, die fuhr von zu Hause weg. Vom Bahnhof hatte sie sich in der Toilette umgezogen, die Seitenstrümpfe und so weiter, weil sie im Büro arbeitete und konnte nicht da wie als eine alte Jungfer kommen, von weiß was ich woher, vom Land und so weiter. Sie wollte ja auch adrett sein. Menschen wollen auch schön sein und Gott hat uns auch schön gemacht und wir dürfen uns nicht hässlich machen. Aber die Religion macht die Menschen hässlich, wenn du ehrlich bist. Da kriegst du ein Häubchen, da kriegst du schwarze Tracht und so weiter. Und denk nur an die Leute im Afghanistan, die wird sogar alles vermummt, dass du nicht mal aus den Augen schaust. Und wie schön sind doch die Menschen? Wie schön hat doch Gott die Menschen gemacht? Und du sollst die Schönheit verdecken, besonders bei den Frauen. Die Frauen sollen ihre Schönheit verdecken. Gott hat dich schön gemacht und du solltest deine Natur voll ausleben und austragen und glücklich sein und dich freuen an deiner Schönheit. Und die anderen sollen sehen, dass du schön bist. Und dass Gott alles wunderbar gemacht hat. Und Gott sah an und er segnete. Gott kann nicht segnen und Gott segnet die Religiösen gar nicht. Die Religiösen sind nicht gesegnet, weil du siehst an und da ist keine Schönheit. Alles schwarz. Denk drüber nach. Wir wundern uns, warum viele Gläubige so schmächtig und so ausgemergelt und ausgebrannt und so unglücklich und so traurig sind. Schmalspurmenschen. Weil sie geistlich unter magerer Verkündigung schmachten, sie bekommen nicht das, was man ihnen was Wort Gottes ihnen geben möchte. Bei uns ist die Zeit der Wunder und Zeichen vorbei. Stell dir mal vor, wenn du sowas hörst, wenn du krank bist, für dich gibt es keine Chance. Und sie bekommen auf Steine statt Brot, viele Gotteskinder in vielen Gemeinden hin und her. Und Steine sind meines Erachtens schwer verdaulich. Bis du so einen Stein zerkaust und zerklopfst, vergeht schon eine Weile. Weißt du, von einer toten Nahrung wird keiner gesund. Und die meisten bekommen so tote Nahrung, tote Speisen. Und wir wundern uns manchmal, warum die vielen Christen Land auf Land ab so unglücklich sind, so unzufrieden sind, so unausgeglichen sind, so unausbalanciert sind. Sie haben eine Schmalspurverkündigung, sind in einer Schmalspurgemeinde, was es auch immer heißt. Du brauchst lebendige Nahrung. Und weißt du, was die lebendige Nahrung ist? Rhema. Du kommst in den Gottesdienst und dann kriegst ein Bibelwort nach dem anderen. Und sagst, Mensch, guck mal, steht das wirklich in der Bibel? Und ich habe mich angewöhnt, dass ich dich provoziere. Ich lese eine ganz super moderne Übersetzung. Und Leute kommen dann und fragen, ja, steht das wirklich in der Bibel? Weißt du, ich denke immer Martin Luther noch. Das liegt bei mir so tief drin, ich kann nicht anders. Also wenn ich in der Bibelstelle suche, suche ich nur Martin Luther. Aber um das dann zu übersetzen, dann versuche ich, wie sagt man das heute im modernen Deutsch? Wie sagt man das heute im modernen Deutsch? Und weißt du, Behörden versuchen, die Beamtensprache zu vereinfachen. Denn weißt du, und der ging für Bass. Was ist denn das? Der Jesus. Ging er jetzt barfuß oder ging er weiter oder blieb er stehen? Er ging für Bass. Weißt du, wir müssen heute leben und heute und übertragen. Was sagt die Bibel für heute, für jetzt und hier für mein persönliches Leben? So, du brauchst also frisch gebackenes Brot, das schmeckt, das zieht an, da kriegst Appetit nach dem Wort Gottes und ich habe wirklich Appetit nach dem Wort Gottes bekommen und ich kann gar nicht genug vom Wort Gottes verschlingen, für mich persönlich, weil es so lebendig ist, so aktuell und up to date. Dein geistliches Leben ist ein Geschenk. Und dieses Geschenk musst du annehmen. Und Gott will dir schenken. Und das, was er dir gibt, solltest du mit einem dankbaren Herzen annehmen. Und Gottes Kinder, die das nicht tun, die werden krank. Lepra, also Aussatz. Als ich in Indien war und ich habe mit Lepra-Leute gebetet und ich werde nie vergessen, ich wusste gar nicht, was das ist. Ich lege einer Frau die Hand auf und Eiter läuft mir, die ganze Hand voller Eiter. Und habe gedacht, Jemene, was ist jetzt passiert? Und ich merkte, als ich die Frau berührte, die Leute gingen alle weg. Also irgendwas hat nicht gestimmt. Aber trotzdem, ich war ja unbescholten. Und Gott hat Gnade geschenkt. Dann habe ich gefragt in der Dying-Klinik bei Mutter Therese in Kalkutta, ob ich Lepra kriegen könnte. Ob ich Aussatz bekommen könnte, sagt der zuständige Arzt, also vergessen Sie, Sie kriegen keinen Aussatz, denn Sie haben noch Widerstandskraft, Ihre Immunstärke ist so stark, Sie essen Vitamine, Sie leben gesund und so weiter. Das ist nur eine Krankheit der Armen. Also Lepra oder AIDS, für mich persönlich ist eine Krankheit der Armen. Krankheit, wo die Immunschwäche im Körper ist. Und wenn dein Körper keine Widerstandskraft, wirst du sogar von jeder Bazille, von jedem Virus umgeworfen und aus der Bahn geworfen. Also du brauchst Widerstandskraft und die kriegst du durch das Wort Gottes. Aber wenn du in ein Schmalspur-Evangelium gelehrt bekommst, da wundere dich nicht, dass du dann alle möglichen ansteckenden Krankheiten bekommst. Da geht nur irgendwo ein Virus und schon bist du im Bett. Also, gesunde Nahrung, geistliche Nahrung zuerst einmal. Schmalspur-Seelen, sie sind schnell innerlich ausgebrannt und ausgetrocknet. Sie nagen am Hungertuch. Ach, wenn Gott zu mir reden würde. Und du hast den Zugang. Und weißt du, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Pfarrer und Pfaffen, ich sage jetzt auch mal Pfaffen heute zwischendurch, und die wissen ganz genau, sie haben Theologie studiert, aber die lassen die Leute nicht ran an das volle Evangelium. Das ist nichts für euch. Und man hat sogar lange Zeit, die katholische Kirche hat jahrhundertelang verboten, den Leuten die Bibel zu lesen. Das Volk ist dumm, versteht nicht. Erst jetzt in der neuen Zeit haben sie einfach dieses Tabu gebrochen und dass sie den Leuten wenigstens die Bibel erlauben zu lesen. Und guck mal, die Leute, wenn du die Bibel, das Wort Gottes nicht lesen kannst und nicht aufnehmen kannst, wie willst du gerettet werden? Wie kann Gott zu dir sprechen? Man verwehrt den Menschen den Zugang zu den Reichtümern Gottes. Ja, das war für die Apostel. Das war damals noch für die 70, das war für Israel. Ich bin eigentlich so froh, dass wir heute nicht an diese frommen Märchen glauben müssen, sondern wir glauben als Gemeinde auch an die ganze richtig geteilte Bibel. Also das war für die, aber das ist für uns auch heute noch gültig. Und das, was, wenn es nicht mehr für uns gelten würde, können wir das ruhig aus der Bibel rausschneiden. Denn das ist nicht zur Unterhaltung der Leute, nur das war früher damals so. Und das war für die Israeliten, das war für die Priester, das war für die Berufenen. Du bist auch ein Berufener. Vielleicht hast du es vergessen. Jeder Einzelne von uns ist ein von Gott Berufener, von Gott Gerufener. Den meisten Leuten wird das Wichtigste vorenthalten. Und ich fange schon an bei ein paar praktischen Dingen, was den meisten vorenthalten wird, die Anerkennung. Da kriegst du dein Zeugnis nicht, verstehst du? Obwohl du gekämpft und gearbeitet hast und gute Noten geschrieben hast. Also dir wird die Anerkennung, die Belobigung verwehrt. Schau dich rum. Schmalspur. Du sollst ja nicht zu hoch kommen, dir sollst nicht zu wohl gehen und zu wohl werden. Den meisten Leuten wird die Liebe vorenthalten. Wie viele Ungeliebte gibt es in unserer Gesellschaft? Frag, wie viele Freunde hast du? Und ich sagte, das wirst du vielleicht nicht einmal 3 zusammenkriegen. Hiob hat wenigstens 3 gehabt. So, dir wird die Offenbarung vorenthalten. Weißt du, und wenn dir irgendein Stück fehlt, kannst du nicht die ganze Wahrheit erfahren. Und wir wundern uns, dass unsere Gesellschaft eine Gesellschaft von Süchtigen ist. Schmalspur-Seelen, Schmalspur-Menschen sind süchtig. Sucht kommt vom Suchen, das Wort Sucht kommt vom Suchen, ob es jetzt Alkoholsucht ist oder Nikotinsucht ist oder Rauschgiftsucht ist oder was sonst noch ist, das kommt alles vom Suchen. Der Mensch sucht und es wird ihm vorenthalten. Haschisch ist nicht anders als eine Droge der Harmonie. Man sucht Harmonie. Und den Menschen wird Harmonie vorenthalten. Nur noch Krach und Streit und Provokation und Auseinandersetzung oder dass die Leute angenommen sind. Und gerade mit Annehmen fängt so viel an in unserem Leben, dass die Leute rauchen. Rauchen ist nichts anderes als Schnullerersatz. Ist nichts anderes als nur reiner Schnullerersatz. Verstehst du, die sind nicht richtig geliebt worden, von der Mutter insbesondere. Und wenn du genau studierst und beschäftigst dich mit Leuten, die rauchen, warum rauchen sie und was ist der Hintergrund des Rauchens, ist ein psychologischer Grund. Und das hat nichts mit irgendwelcher Sucht oder Nikotin. Gut, da sind auch ein paar Stoffe, die einen süchtig machen, da drin enthalten. Aber da ist ein Verlangen. Und wann raucht man? Wenn man nervös ist, wenn man im Stress ist, wenn man unruhig ist, wenn man nicht das bekommt, was man gerne hätte oder einem verwehrt wird, da greift man zur Zigarette. So, man könnte alles definieren und wenn man die Hintergründe verstanden hat, wo kommt das her, dann kann einem gut geholfen werden und zwar auf eine lässige Art und Weise. Und du kannst diese Schmalspur verlassen, dass du das immer brauchst. Und ich habe erlebt, Menschen, die in Gott Befriedigung gefunden haben, die Verbindung mit Gott bekommen haben, die können es von heute auf morgen aufhören. Das ist gar kein Kunststück. Das liegt nicht am Willen, das liegt am Geist. Vielen ist der Vater entzogen worden. Viele sind nur von der Mutter erzogen worden, viele Kinder in unserer Gesellschaft heutzutage, in unserer Zeit, und ihnen fehlt der väterliche Segen. Und der Segen der Väter baut der Kinderhäuser. Der Segen der Väter. Dieser Segen ist vielen vorenthalten worden. Und damit hängen fast alle Segnungen zusammen. Guck mal, im Alten Testament, da hat der Jakob seine Kinder gesegnet. Abraham hat seinen Sohn gesegnet. Oder Isaac hat seinen Sohn gesegnet und so weiter. Der Vater segnet die Kinder. Und wenn der Segen nicht weitergegeben wird, die Gnade Gottes nicht weitergegeben wird, da stagniert etwas im Leben eines Menschen. Da wird Ermutigung vorenthalten. Weißt du, du kannst doch so verliebt sein mit Jesus und sagen, ich liebe Jesus, aber du wirst große Probleme haben, wenn der Vater nicht in deinem Leben, der Natürliche, dein Erzeuger und dein Vater, wenn der nicht an dem Platz war, wo der hingehört, du wirst große Probleme haben mit Gott Vater und dieses Gott annehmen, Gott als Vater zu akzeptieren. Das kannst du nur durch den Heiligen Geist, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann kannst du erst durch den Geist sagen, aber lieber Vater. Und deshalb der einzige Ausweg, um diese neue Vaterschaft zu erleben, ist voll Heiligen Geistes werden. Und dann kannst du aber, lieber Vater, sagen. Dann kann deine Berufung wieder zum Greifen kommen. So viele Menschen, bei denen ist die Berufung ins Stocken geraten, weil der Vater ist es, der die Berufung weitergibt, den Segen weitergibt, das Geschäft weitergibt, die Arbeit weitergibt. Und dieser väterliche Segen, und du hast es nicht, kein Problem, die Welt geht deswegen nicht unter, du hast den Vater im Himmel. Und du kannst durch Jesus Christus unser Vater sagen. Jesus gibt seinen Vater dir und mir ab. Er tritt es ab und sagt, du kannst meinen Vater haben. Gott will unsere Berufung, unseren Segen und so weiter. Aber der Teufel ist immer da und sagt, nein, nein, nicht für dich. Zungenrede, Erfüllung mit dem Heiligen Geist und das alles, das war alles früher. Und deshalb, du siehst diese Antipfingstler, ganz bewusst Antipfingstler, denen fehlt das Entscheidende. Der Vater. Der Vater. Diese frommen Pharisäer, diese toten Prediger, diese Schmalspurprediger, diese Gesetzlichen, die machen Vorschriften und so weiter. Aber euer himmlischer Vater weiß, was ihr alles bedürft. Weißt du, wenn du plötzlich den Vater entdeckst, dann weißt du, mein Vater hat alles geplant, mein Vater hat alles unter Kontrolle und mein himmlischer Vater ist viel, viel tausendmal besser als alle Väter dieser Welt sein können und ich habe diesen Vater entdeckt. Und ich muss euch sagen, das ist so wichtig, dass du deinen irdischen Vater abgeben kannst und den himmlischen Vater annehmen kannst. Und dann lebt sich anders, dann arbeitet sich anders, dann studiert sich anders, dann kannst du anders agieren, wenn du den Vater in deinem Leben entdeckt hast. Aber lieber Vater. Aber Vater, der verlorene Sohn muss zu seinem Vater zurückkommen, sonst darbt er, sonst hungert er, sonst versucht er überall wie ein Staubsauger alles aufzusaugen. Alles nur aufsaugen und es wird ihm verwehrt und es wird ihm nicht einmal erlaubt. Und das ist nichts für dich. Du siehst diese Schmalspurmenschen, das ist dieser Schweinebauer. Der erlaubt dir nicht, dass du von diesem Gefräß wenigstens deinen Bauch füllst. Und dann besinnst du dich, mein Vater hat Brot die Fülle. Es gibt so viele blinde Leiter. So Schmalspurprediger, sie halten dir immer die Wurst vor der Nase. Du riechst die wunderbare himmlische Speise, du hörst die wunderbaren Worte Gottes aus der Bibel. Sie selbst sind so viele Kompromisse eingegangen. Weißt du, sie predigen dir nicht. Sie wissen genau, was gepredigt werden muss. Frag einen Pfarrer, frag einen Theologen, der weiß, was die Wahrheit ist. Aber ich sage, weißt du, wenn ich das sage, kann ich meinen Passierschein nehmen. Kann ich gehen, bin ich arbeitslos. Und die meisten haben Angst um ihre Arbeitsstelle und deshalb sagen sie nicht die Wahrheit. So, wenn ich hier das so sage, ich weiß, wovon ich spreche. Die ersten Christen oder die Priester haben Angst gehabt vor den Römern. Wenn wir Jesus akzeptieren, wenn wir Jesus reinlassen in unsere Synagoge, wenn wir Jesus erlauben zu predigen, dann kommen die Römer und schmeißen uns raus. Aus Angst vor den Römern. Und so weiter. In eine ökumenisch orientierte Gemeinde, also ökumenisch, also Weltkirche und Weltkirchenrat und so weiter, kannst du dich nie richtig entfalten. Ich sage da nicht zu viel. Dort kannst du dich nicht richtig entfalten. Da nimmt man Rücksicht auf die Katholiken, da nimmt man Rücksicht auf die Lutheraner, da nimmt man Rücksicht auf die Freikirchler, da nimmt man Rücksicht auf die Baptisten, dass man die Taufe nicht erwähnt, da nimmt man Rücksicht auf die Methodisten, die Heiligung darf nicht unterschlagen werden. Weißt du, da musst du so Rücksicht auf alle möglichen Leute nehmen und du kannst nicht das predigen und nicht das bringen, was Gott dir gesagt hat. Dann musst du noch Rücksicht auf die Moslems jetzt seit neuestem nehmen. Und da haben die Leute schon die Hosen voll. Und weißt du, und weh, wenn du etwas gegen Moslems sagst. Die haben ja Angst. Die haben ja Angst. Aber gerade die evangelische Kirche, es ist noch nicht so lange her, die haben einen Kronleuchter für die Moschee in Pforzheim gespendet. Geld gesammelt und für den Kronleuchter, verstehst du? Wo sind die Moslems, die in der Türkei einer christlichen Gemeinde wenigstens ein Dachziegel spenden? Nicht denkbar. Aber einen Kronleuchter für eine Moschee. Und ich garantiere, wenn die Moscheen hier Land auf Land abgebaut werden, da werden die evangelischen Kirchen ihr Geld sammeln, ihre ganzen Schätze auftun für die Moslems. Der Tag kommt. Wisst ihr, ich prophezeie. Ich habe euch gestern gesagt, der Russe wird noch in die ganzen Ostgebiete kommen. Heute früh lese ich in den Nachrichten, dass er an der polnischen Grenze Raketen aufstellt. Ja, das hast richtig gehört. An der polnischen Grenze werden Raketen aufgestellt. Und Gott hat mir gezeigt, der Russe wird noch aktiv. Gog und Magog. Georgien ist nur der Anfang von diesem Geplänkel. Aufwachen, Deutsche. Leute, wir müssen aufwachen. Und ich würde mich nicht wundern, dass der nochmals hierher kommt und uns besucht. Und dann die Bibel sagt, Gog und Magog, wen er alles mit sich führt. Und da ist der Garma dabei. Da ist ein Teil Ostdeutschlands dabei. Der Garma. Das ist ein Hinweis auf Deutschland, auf Germanie. Also, wir sind mittendrin in der Endzeit, das passiert und es braut sich alles zusammen und die Kirchen verflachen, verweltlichen und die Gemeinden verkirchlichen. Und die Menschen kommen nicht mehr zu der Wahrheit. Die ganzen religiösen Führer sind im Grunde nichts anderes als Verräter und Judasse. Die verraten ihren Glauben. Wenn Martin Luther heute Abend auferstehen würde, was würde Martin Luther heute predigen? Ich bin überzeugt, er würde sofort aus seiner evangelischen Kirche als erstes austreten. Das wäre seine erste Amtshandlung. Das Volk lechzt nach Wahrheit. Wenn du die Menschen so in der Gemeinde hin und her in den Kirchen anguckst, Land auf, Land ab, die sind hungrig nach Gott, die wollen beten. Aber weißt du, was die in den Kirchen probieren und experimentieren? Yoga, TM und allen anderen Hokuspokus. Aber dort wird nicht gebetet. Aber die Menschen wollen beten. Und wenn da jemand kommt, lass uns Bibelstunde machen, da fliegt die Schwester, die alte Oma, also das ist für alte Leutchen, das kann man im Seniorenkreis machen, die fliegt raus. Heute ist die Kirche für alles offen, nur nicht für Gott und den Heiligen Geist. Schmalspur. Kein Wunder, dass die Kirchen immer leerer werden. Für die Kirche ist, die sind nicht mehr in der Kirche. Sie sind dort Fremde, nur noch geduldet vielleicht noch. Denn die Ungläubigen haben die Kontrolle in der Kirche übernommen, Land auf, Land ab. Deshalb ist auch kein Wunder, dass dann die freien Gemeinden wie Pilz aus dem Boden schießen, weil es gibt keine Alternative als das. Entweder wird man was Neues anfangen oder man geht ein. Deshalb verlass die Schmalspur. Warum? Psalm 1, sitzet nicht da, wo die Spötter sitzen. Bei den Spöttern kannst du dich zwar köstlich amüsieren, aber du wirst dort nicht gesegnet. Du kannst dich köstlich amüsieren, aber du wirst dort nicht geistlich wachsen. Du kannst Spaß haben, aber dort wirst du dich nicht entwickeln als normaler Christ und normaler Bürger. Oder dann heißt weiter im Psalm 1, wandel nicht im Rat der Gottlosen. Diese Schmalspur-Menschen, das sind Gottlose, die waren mal bei Gott, die lebten mal mit Gott. Ich will denen nicht unterstellen, dass sie Gott nie gekannt haben, die haben Gott gekannt. Aber aus welchen Gründen auch immer, Ökumene ist ein Fakt, Kompromisse, die man gemacht hat, Rücksichten, wir müssen Rücksicht auf das Fernsehen nehmen, wir müssen Rücksicht nehmen auf die Öffentlichkeit, wir müssen Rücksicht nehmen auf die Nachbarn, wir müssen Rücksicht nehmen auf alle. Wo nehmen die anderen Rücksicht auf Christen? Man muss Rücksicht auf die Kommunisten sogar noch nehmen, womöglich. Man muss auf alle Leute Rücksicht nehmen. Und vor lauter Rücksicht traust du dir nicht mehr zu atmen. Schmalspur. Das ist religiöse Schmalspur, wie sie entsteht und aus der Gott uns herausgeführt hat, Gott sei Dank. Gottlose sind nicht Heiden. Also wenn ich wandelt nicht im Rat der Gottlosen, Psalm 1, das ist so aktuell, aktueller denn je, wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Gottlose sind also nicht Heiden, sind auch nicht Atheisten, sind auch nicht Moslems. Vielleicht sind Moslems dem lieben Gott viel näher als mancher Christ, angeblicher Christ. Gottlose, das sind ehemalige Gläubige, abgefallene Christen, Exgläubige. Sie lebten mal mit Gott, waren berufen, hatten eine Berufung in ihrem Leben gehabt, standen in der ersten Liebe. Und ich denke an die Sendschreiben, du hast verlassen die erste Liebe. Das sind Gottlose. Diese Laodicea-Christen von Offenbarung 2 und 3 oder in der anderen auch. Sie waren mal religiös aktiv und sind immer noch, vielleicht noch mehr denn je zuvor, aktiver. Aber sie haben Gott verlassen. Um des Gewinns willen, wegen Geld. Solche Leute schaden dem Glauben mehr, als du denkst. Und aus denen kommt nachher auch der Antichrist. Verlasse die Kleinkariertheit. Also ich werde jetzt ein paar Punkte, ich gehe so schnell durch, versucht euch dorthin zu bringen, dass ihr wirklich ein weites Herz für Gott habt. Für den Heiligen Geist, für Jesus Christus und für sein Wort. Dass ihr, wir singen ja in einem Lied zur Adventszeit meistens, wie soll ich dich empfangen? Macht hoch die Tür macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Das sollte nicht nur in der Adventszeit sein, sondern das soll das ganze Leben über sein. Macht hoch die Tür macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Wir sollten Bahn machen dem Herrn, der da kommt und uns abholen möchte, uns besuchen möchte, bei uns gegenwärtig sein möchte. Zuerst einmal verlasse die Kleinkariertheit. Sag nie, nie. Das werde ich nie machen. Und vielleicht wirst du es erst recht tun. Wende dich immer dem Wesentlichen, der Hauptsache zu. Verlass also die Kleinkariertheit. Und frag dich immer, was zählt in der Ewigkeit? Worauf kommt es in der Ewigkeit an? Unsere Kurzsichtigkeit schmälert unsere Vision, unsere Berufung, unsere Verheißung, die wir haben. Zweifel schmälert unsere Träume. Sollte Gott das gesagt haben? Das ist also diese Urfrage. Sollte Gott gesagt haben? Aber Gott hat uns vor 20 Jahren gesagt, pflüget ein Neues. Und wir haben damals was Neues angefangen, hier in Berlin. Gott hat uns damals gesagt, neue Schläuche und für neuen Wein. Und wir haben das bereitgestellt und das steht auch heute noch so. Und für mich ist alles, was nicht direkt von Gott kommt, was nicht Rema ist, was nicht Inspiration ist, was nicht Vision ist, was nicht Offenbarung ist. Und der christliche Glaube ist eine Offenbarungsreligion. Alles, was wir haben, wurde es offenbart. Alles, was nicht offenbart wird, ist nicht von Gott. Also wenn jemand zu dir kommt und irgendwas erzählt und Gott hat es dir nicht offenbart, vergiss es, sag Dankeschön und geh weiter. Du brauchst Breitspur, Offenbarung Gottes. Der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts, er durch Falschgeld, 80-Euro-Noten, schon gesehen, 80-Euro-Noten, die druckte und verteilte das Volk, sieht gut aus. Aber Fälschungen, Kopien sind kein Segen. Und wir können den Segen Gottes nicht kopieren, wir können die Offenbarung nicht kopieren, wir können die Vision nicht kopieren, so einer wie der andere. Gott hat jeden Einzelnen als Original berufen. Schmalspur ist, wenn alle gleich sind, zur Uniform, angefangen vom Kindergarten bis angefangen dann in der Schule, angefangen dann in der Gemeinde. Alle sehen gleich aus, die gleiche Frisur, das gleiche Make-up, die gleiche Outfit. Erwarte Gottes reinen Segen und sei offen dafür und verschließ dich den Fälschungen. Nur als Beispiel, die ganze geistliche Kriegsführung, so, was die vielen Charismatiker, Pneumatiker so in die Welt gesetzt haben, diese ganze geistliche Kriegsführung, soll ich euch sagen, was das ist? Halt dich fest mit beiden Händen an deinem Stuhl. Das ist charismatische Geisterbeschwörung. Du beschwörst Geister. Und die meisten Leute denken nicht, die glauben, das ist biblisch, dass, auch wenn es mit Bibelstellen belegt wird, ist es weiße Magie, weiter nichts. Es ist Geisterbeschwörung. Die Ursachen kommen aus der christlichen Wissenschaft. Und dazu gehört die ganzen, so, weil man Bibelsprüche nimmt, aber Gott hat dies nicht gesagt, verstehst du? Und dann, du wiederholst Bibelsprüche und oder Aussatz oder Sachen und so weiter. Du brauchst die Offenbarung Gottes für diese Aussage. Wenn du das nicht hast, das ist alles nur frommer Zauber. Ob das Geldzauber ist, Erfolgszauber ist oder Liebeszauber ist und so weiter. Ich hole meinen Mann oder meine Frau im Namen Jesu jetzt zurück. Weißt du, das wird angeboten. Das Internet ist voll von solchen Zaubereien. Und das noch sogar mit christlichen Vorzeichen. Geistliche Kriegsführung. Und ich ziehe das im Namen des Herrn an. Nein, Gott muss dir zeigen, ob du deine Frau oder deinen Mann wieder zurückkriegst oder haben solltest oder nicht. Und wenn Gott sagt, ja, dein Mann, deine Frau kommt zurück, dann ist es in Ordnung. Oder viele andere Dinge. Und ich habe erlebt Leute, da sind sie nach Dänemark gefahren im Rotlichtmilieu und haben da gepowert. Und was ist passiert? Alle ihre Ehen sind kaputt gegangen, die dort waren. Das ist der Segen davon. Weißt du, wenn du von Gott keinen Auftrag hast, dann kommt Unsegen auf dich zurück. Und wenn wir etwas tun ohne Sendung, ohne Auftrag, kommt der Unsegen, nicht der Segen. Das ist das Schmalspur. Es engt uns ein und wir wundern uns, warum wir dann Bauchschmerzen haben, warum wir Blähungen haben. Das kommt alles, weißt du, das schlägt sich auf unseren Körper. Diese ganzen Blähungen schlagen sich auf unseren Körper. Asthma, Enge. Asthma hat mit Enge was zu tun, mit geistiger Einengung, Beschränkung, geistiger Beschränkung. Dann klammert man sich an alle möglichen Zeugs. Der Okkultismus, Spiritismus, das ist Schmalspur. Harry Potter, schon Kinder haben damit angefangen, werden da eingeführt und zwar in weiße und schwarze Magie beim Harry Potter. Und alles, was nicht, selbst wenn Gott, alles, da heißt Gott, weißt du, nicht überall ist Gott, wo man Gott umschreibt oder wo man hinschreibt Gott, Gott muss nicht unbedingt da drin sein. Also, du musst dich nicht darin stören, auch wenn Jesus dran steht, nicht überall ist Jesus drin. Oder Heiliger Geist, nicht überall ist der Heilige Geist drin, wo es auf der Puderdose steht. Das ist Etikettenschwindel. Und ist so viel Etikettenschwindel passiert, ganz besonders in charismatisch-christlichen Kreisen. Leute merken das nicht und checken nicht und wundern sich, wenn dann der Schuss nach hinten losgeht. Ja gut, es gibt so vieles.
Johannes und Jesus.
Ja. Ja, aber hier, wir lassen mal den Harry Potter, das ist verbreiteter als das andere. Und das sind Millionenauflage und Kinder schauen das, unschuldige Kinder schauen sich das an und schlucken das und können nicht erwarten, bis die nächste Ausgabe kommt oder kam. In 5. Mose 18, Vers 9 heißt es, von was Gott sagt, dass, was Schmalspur ist. Alles, was dich einhängt, alles, was Gott nicht meint, ist Schmalspur. Alles, wo Gott nicht mitmacht und mitmischt und nicht drin ist, ist Schmalspur. Und wundere dich nicht, wenn es nicht vorwärts geht. Die Tatsache, du bist der Leidende und du bist die Leidtragende oder der Leidtragende, wenn Gott nicht mitmacht. Da heißt es 5. Mose 18, Vers 9, so sollst du nicht lernen, tun die Gräuel dieser Völker. Das ist alles, was so heidnisch ist und so weiter. Dass nicht jemand unter dir gefunden wäre, der einen Sohn oder Tochter durchs Feuer gehen lasse. Oder der ein Weissager oder ein Tagwähler oder der auf Vogelgeschrei achte. Oder ein Zauberer oder ein Beschwörer. Oder ein Wahrsager oder ein Zeichendeuter. Oder der die Toten frage. Denn wer solches tut, der ist dem Herrn ein Gräuel. Nicht ein Segen, sondern ein Gräuel. Und die Bibel sagt, der wird das Reich Gottes nicht sehen. Weißt du, wenn jemand Krankheiten wegschickt zu den anderen, die sollen es haben. Lieber Florian, bewahre mein Haus und zünde anderen ihre Häuser an. Das ist dämonisch. Viele merken nicht, wie sie dann auf Schmalspur kommen, immer so durch diese geistliche Kriegsführung, so wundern sich, dass sie nervlich fertig sind, ich schaff's nicht, ich komme nicht durch, ich mache schon alles, was die sagen, und du schaffst nicht. Und plötzlich merkst du, da stimmt was nicht. Und niemand sagt dir, was nicht stimmt, weil die das nicht wollen, sonst machen sie kein Geschäft mehr. Gute Bücher. Ich habe euch letztes Mal gesagt, Verführung der Christen. Ich habe selber das erlebt. Ich weiß, wie man schnell so auf Schmalspur kommt. Verführung der Christenheit. Puh. Wenn du schon liest, ist schon ein vom Titel. Ich habe es wirklich verschlungen. Und aber was habe ich verloren? Die Freude am Herrn. Durch Kritik. Und durch und so weiter. Weißt du, du sollst keine Pornoliteratur lesen, aber es gibt genauso geistliche Pornoliteratur, die solltest du auch nicht lesen, das ist noch viel schlimmer als normale Pornoliteratur. Geistliche Pornoliteratur, die entblößt, die kritisiert und an allem was auszusetzen hat, das ist geistliche Pornoliteratur. Und die meisten Christen lesen geistliche Pornoliteratur und wundern sich, warum sie versaut sind. Warum sie sich nicht am Herrn freuen können, die Freude am Herrn. Ist ja unsere Stärke. Also diese religiöse, geistliche Pornoliteratur verdirbt den Menschen mehr als die offizielle Pornoliteratur. Die raubt die Freude an Gott, zerstört den Glauben. So bis ich dieses Zeug in den Müll geworfen habe und gesagt, Gott, auf Wiedersehen. Also ich will mit diesem Glauben nichts zu tun haben. Und habe es einfach dem Herrn übergeben, in Mülltonne übergeben und noch auseinandergerissen, damit niemand noch sich zusammen oder rausholen kann aus der Mülltonne. Schmalspurprediger. Weißt du, in der Bibel steht es, in der Offenbarung steht es, und da heißt es, wer was dazu tut oder was wegnimmt, dem wird Gott was dazu tun oder was wegnehmen von den Segnungen und den Plagen. Also wir haben keine Möglichkeit, da mit dem Wort Gottes zu spielen und sagen, das war damals, aber für heute nicht mehr oder das gilt heute nicht. Gott redet heute nicht mehr. Nein, Gott redet heute mehr denn je durch den Heiligen Geist. Und wir sollten offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes. Und wir sollten logisch denken. Deutsch sollte man denken. Der Deutsche denkt immer logisch, hat er mir erzählt. Denke logisch. Bei den meisten Leuten ist der Verstand verblendet. Wenn sie logisch weiterdenken würden, würden sie viel schneller draufkommen, auf was die Wahrheit ist. Und ich fahre auch nicht mehr mit der Pferdekutsche. Und ich schicke auch nicht Laufburschen und Laufboten, wenn ich eine Nachricht verschicken will. Da schicke ich also, bediene mich des Internets. Oder koche auch nicht auf Feuer und auf Holzkohle und sonst was, sondern habe ich Mikrowellen oder Elektroherd und dergleichen. Also wir sollten uns in die Zeit hineinschicken und mit der Zeit mitgehen und nicht altmodisch bleiben. Schmalspurmenschen sind altmodisch Menschen. Ich habe in Süddeutschland einen Bruder gehabt, der kam von den Amish-People aus Amerika. Die Amish-Leute, die sind auch so sehr konservativ, die sind beim 16. Jahrhundert stehen geblieben. Die lesen die Bibel, also noch in alten Martin-Luther-Deutsch. Und wenn sie Auto kaufen, wenn sie schon eins kaufen müssen, normalerweise fahren sie mit der Pferdekutsche, aber der Bruder war bei mir, der ist auch bei mir geblieben und ich habe wirklich an den arbeiten müssen, verändern müssen. Von diesem Amish-People-Glauben, also diesen Amish-Leute, diesen engen Glauben, da ist alles Sünde. Die haben vom Auto alle Chromteile abmontiert und alle Verzierungen und so weiter. Alles ist Sünde, alles ist eitel und so weiter. Männer müssen sich Bärte wachsen lassen, so kam er her und so weiter und du siehst also, das ist Schmalspur. Das ist Schmalspur-Religion pur, so Amish-People. Aber wir gucken auf diese Leute, in christlichen Kreisen ist es weit verbreitet, diese Seuche. Immer wieder einengen, Beschneidung. Paulus sagt, wir sind nicht von denen, die Beschneidung predigen. Die Zeit der Beschneidung ist vorbei. Gott beschneidet uns. Gott arbeitet an uns. Und Gott ist es, der uns am Herzen beschneidet und die Dinge in unserem Leben verändert. Schmalspur, Prediger, die sind noch in der Antike geblieben. Wenn ich dran denke, die ganzen Kleider, was die Pfarrer tragen, katholischen Priester tragen, sind nichts anderes als die Straßenkleider von Alt-Rom. Da hat man Alt-Rom als Straßenkleid gehabt. Und jetzt laufen die als Heilige. Ich war da lieb, ich trage auch so nur bei der Beerdigung, so ein Flatter. Mann. Die Leute wissen nicht, dass Gott weitergegangen ist. 1848 hat ein Patentdirektor hier in Berlin abgedankt, sein Amt zurückgelegt oder abgegeben. Er sagt also, ich möchte jetzt kündigen und kündige hiermit. Es gibt nichts mehr zu erfinden. 1848, alles ist schon erfunden, was man erfinden kann. Armer Mann. 100 Jahre später, wenn der da auferstanden wäre, der hätte die Welt nicht mehr erkannt. Seit dem Zweiten Weltkrieg, so eine Revolution, schon allein seit den letzten 10 Jahren haben wir so einen riesen Zuwachs an Wissen und Erkenntnis gehabt, Schmalspurmenschen. Ich kenne Leute und habe von Leuten gehört, als die erste Eisenbahn von Fürth nach Nürnberg fuhr, haben die Prediger gepredigt, die fahren alle in die Hölle. Und du siehst schon, wie der Rauch raucht. Schmalspurprediger. Die Berliner, die haben nichts zu lachen. Als das erste Telefonbuch vor etwa 100 Jahren das erste Telefonbuch in Berlin eingeführt wurde, die Berliner hatten das erste Telefonbuch der Welt. Und weißt du, wie das erste Telefonbuch der Welt geheißen hat? Das Buch der 99 Narren. Da waren 99 Eintragungen und die Leute haben gesagt, weißt du, also wir bleiben bei unseren Laufburschen, das ist zuverlässig. Du wirst doch nicht glauben, dass über Draht eine Nachricht weitergeschickt werden kann. Also es ist nur für Narren, also für Abergläubische und so weiter. Und die haben das als Aberglauben abgetan. Heutzutage, das Berliner Telefonbuch hat über 2 Millionen Eintragungen, denke ich, glaube ich, wenigstens. Also das ist schon ganz dick. Also, du siehst also, die Welt ist weitergegangen. Und wir sollen auch als Christen, die Bibel sagt uns etwas, und das ist sehr wichtig, Schmalspur und Breitspur. Schicket euch in die Zeit. Seid nicht altmodisch. Seid nicht von gestern und vorgestern und vorgestern. Wir sollten von Christen, Kinder Gottes sollten so modern sein, dass sie ins nächste Jahrtausend schon hineinleben und dass sie, wir sind von Gott inspiriert, wir sind von Gott geleitet, wir haben so viel Fantasie und wir sollten kreativ sein als Kinder Gottes. Wenn wir den Heiligen Geist haben, setzen wir was frei. Schmalspur. Und wir sollten aufhören, immer Schmalspur, nein. Und das ist für die nächsten 10 Jahre, ich predige jetzt für die nächsten 10 Jahre jetzt. Die 20 Jahre schließe ich ab, Berlin. Heute so ein bisschen. Es gab in der griechischen Legende ein Unwesen, ein Dämon. Dieser Dämon war draußen vor der Stadt und trieb sein Unwesen. Er hat Leute abgefangen, die in die Stadt wollten und hat ein Bett gehabt und hat immer an diesem Bett. Entweder hat er den gezogen, dass er passt in das Bett, oder die Füße abgeschnitten, so immer so praktisch die passende Länge, alle gleich gemacht, dieser Dämon. Aber das ist nur eine Legende oder eine Sage, aber da steckt eine große Wahrheit. All die Jahrhunderte, all die Philosophien, alle Gesellschaftsschichten haben immer versucht, die Menschen gleich zu machen. Entweder du musst also in unsere Ordnung, in unsere Bettlänge passen. Entweder wirst du gezerrt, gezogen oder wirst du gekürzt, beschnitten. Das ist also dieser Geist, ein Dämon, der durchweg ging. Die Römer hatten dann auch ihre eigenen Götter und Bilder, die das taten. Die Kelten, die haben gesagt, das ist der Herr des Todes, der Gleichmacher. Der Tod ist kein Gleichmacher. Nach dem Tod fängt es richtig an für uns. Der Tod macht nicht alle gleich, sondern der Gott dient, bei dem ist ein Unterschied. Und der Tod der Heiligen ist wertvoll in seinen Augen. Also von wegen der Tod als Gleichmacher, die Sage von den Kelten. Der Antichrist ist der größte Schmalspuragent, den es überhaupt geben wird. Er wird alle gleich machen. Sie werden einerlei Sprache reden, sie werden eine Meinung haben, sie werden ein Ziel haben. Der Antichrist. Wir sind also auf der Spur, wo wir alle vereinfacht wird. Es wird alles vereinfacht heutzutage. Und alle glauben den gleichen Unsinn. Globalisierung ist schon die Vorbereitung in diese Richtung der Gleichmacherei. Alle unter einen Hut. Alle sollen gleich sein. Da soll niemand aus der Reihe fallen. Also, du wirst angepasst. Und man zwingt zur Toleranz. Man nennt das Wort Toleranz. Aber weh, wenn du von denen erwartest, Toleranz zu sein. Die Toleranz fordern, die haben keine Toleranz für andere. Überleg einmal, denk nur drüber nach. Schmalspur. Verlass diese antichristliche Schmalspur. Gott ist einmalig. Wir sind einmalig. Halleluja. Mich gibt es nur einmal und Gott sei Dank. Wenn es mich zweimal gäbe, ich weiß gar nicht, wie ich mit dem Kerl auskommen sollte. Es ist ein Unterschied, der Gott dient und der Gott nicht dient. Und in der Endzeit, wenn ich die Endzeit, die Offenbarung lese, lies die Endzeit und was in der Offenbarung drin steht. In der Offenbarung wird es Rassen geben, Völker geben, Sprachen geben, Arme geben, Reiche geben. Da wird es keine Gleichmacherei geben. Gott wird dem Antichrist einen Strich durch die Rechnung ziehen. Und deshalb, wir sollten erlauben, jeden anders sein. Und das ist auch, was die Gemeinde hier schön macht. Mir gefällt diese Gemeinde, jeder ist anders. Wenn ich meine Schwester aus Russland anschaue, und die Schwester aus Deutschland anschaue, und die Schwester von woanders, und den Bruder von woanders anschaue, in Heilbronn hatte ich eine ganz tolle Gemeinde. Ich habe Bilder noch, Videos und so weiter, muss ich mal euch zeigen. Da haben wir Koreaner gehabt, die haben Schuhe ausgezogen beim Beten, und dann haben wir Leute gehabt aus England, die haben die größten Hüte gehabt und die haben Gott gelobt und gepriesen. Dann hatten wir Rumänen und Ostblock-Leute, dann hatten sie Kopftücher und so weiter. Jeder hat auf seine Art und Weise Gott gelobt und gepriesen. Und ich habe etwas gesagt, versuch nicht den anderen, du kannst so bleiben, wie du bist. Wenn Gott dich so berufen hat, preise Gott mit Kopftuch oder mit Barfuß oder mit Hut, das ist mir egal. Aber versuch nicht, anderen zu zwingen, dass er auch so sein sollte wie du. Gott hat uns als Originale berufen. Alles andere, und viele Gemeinden sind so Schmalspurgemeinden. Alle sollen gleich sein, gleiche Uniform sagen. Ich sage euch, die Schönheit ist in der Vielfalt. Gott wollte 12 Stämme haben von Israel. Und die sollten jeder in seiner Art was Besonderes sein. Und nur wenn es um den Kampf gegen den Feind ging, sollten sie zusammenarbeiten. Und sonst diese wunderbare Vielfalt. Die Benjamiter und Judah und Naphtali und all wie diese geheißen haben. Schmalspur, Leute. Weißt du, die denken, sie sind besonders bibeltreu. Ich warne euch, besonders bibeltreu. Weißt du, jetzt in Amerika ist eine ganz große Diskussion über Kreatismus, also Schöpfung, dass Gott die Welt in 144 Stunden erschaffen hätte. Wer glaubt, wird selig. Also ich glaube es nicht. Also 144 Stunden, dass Gott in sechs Tagen die Welt geschaffen hätte, also 7 Tagen und so weiter. Und da diskutieren sie. Und dann machen sie sogar politischen Kampf, daran. Alles Schmalspuren. Ich bin keiner, der an diesen Schmalspur glaubt. Ich glaube, dass Gott so ein vielfältiger Gott ist. Gott hat zuerst mal, es werde Licht. Und der Tag wurde vom Licht bestimmt und nicht von der Sonne. Gott hat die Sonne erst am dritten Tag geschaffen. Wenn die Leute nur ein bisschen nachdenken würden, würden sie draufkommen. Und die Sonne sollte Tag und Zeit und so weiter bestimmen und Mond und so weiter. Die sollten die Zeiten bestimmen. Also der erste Tag war also Ewigkeit. Aber dann kommen sie 24 Stunden und so 144 Stunden sollte also, das ist der Schöpfungstag. Und wir glauben an die Schöpfung der Bibel. Ja, ja. Und dann streiten sie sich und zerfetzen sich und so weiter. Wir glauben an die ganze richtig geteilte Bibel. Wir glauben an die Erfüllung, was der Herr uns gegeben hat durch Jesus Christus, das volle Leben. Gottes Segen will dich von der Schmalspur wegholen. Deshalb segnet Gott dich und so weiter. Wenn du nicht das Wort Gottes richtig verstehst und nicht richtig beherzigst und nicht richtig auf die Bibel eingehst und nicht offen bist für die Offenbarung des Herrn. Herr, zeige mir, wie ist das gewesen? Wie hast du das gemacht? Und wie hast du das gewollt? Und so weiter. Und wenn du dich dann mit Fleisch und Blut besprichst, und die Bibel sagt, wir haben uns nicht mit Fleisch und Blut besprochen. Wenn du anfängst zu diskutieren und noch mit Ungläubigen dazu, und Leute, die überhaupt keinen Glauben, richtigen Glauben an Gott haben, auf Verstehung, das ist alles Quatsch. Wir haben Leute, die auch hier zu uns in der Gemeinde kommen, die haben ihre Kirche verlassen, weil der Pfarrer nicht an der Auferstehung glaubt. Das ist alles nur hingespinst. Wie willst du zum lebendigen Glauben kommen, wenn dein Prediger nicht an die Auferstehung glaubt? Das ist etwas Fundamentales. Unser Glaube wäre vergeblich, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Kannst einpacken, nach Hause gehen. Kannst mit deiner Religion aufhören. Das ist Schmalspur. Die gesamte Kirche, die modernen Theologen, die haben so, in Tübingen sind sogar Theologen in den 50er Jahren auf die Straße gegangen und haben demonstriert, wir wollen diesen Jesus aus der Bibel abschaffen, wie wir es in der Bibel haben. Also ohne Kommunismus, das passiert im Westen, Tübingen. Gott will Breitspur. Alles, was Gott gibt. Ich werde nie vergessen, ich predige und da steht ein Mann auf, eines Hauptes länger wie ich. und geht auf mich zu. Und ich habe gesagt, mein Gott, und das mitten in der Predigt. Und weißt du, ich habe gedacht, angreifen ist besser, als jetzt sich angreifen zu lassen. Ich gehe auf den Mann zu und wollte den Riesen schon schnappen. Und dann hebt er hoch und sagt, lieber Gott, ich will alles haben, was in diesem Buch drin steht. Das ist wahrer Glaube. Ich will alles haben. Und ich berühre, und dieser Bruder Manfred hieß er, fing an, in Sprachen zu beten und Gott zu loben. Und er wedelt immer noch mit seiner Bibel. Ich will alles haben, was in diesem Buch drin steht. War Diakon von Stuttgart West, hat in seine Kirche dieses Feuer mit hineingetragen, aber nachher ist er rausgeflogen, weil es zu heiß wurde. Die wollten ihn nicht haben. In Jesaja 54, Gott verwandelt die Schande in Ehre. Das ist, wie Gott dich auf die Breite führt. Gott verwandelt die Schande in Ehre. Jesaja 54, Vers 1. Jerusalem wird dort als eine kinderlose Frau beschrieben, eine unfruchtbare Frau, war Fluch damals, keine Kinder zu haben. Doch da sagt Gott jetzt, juble, juble Jerusalem. Und der Herr sagt, du sollst mehr Kinder haben als die Frau, die ihrem Mann ein Kind nach dem anderen geschenkt hat. Mach dein Zelt größer. Das war der Text, an dem ich damals vor 20 Jahren hier in Berlin in der HDK gepredigt habe. Deine Flöcke erweitern. Mach dein Zelt größer, spanne deine Zeltdecken aus, ohne zu sparen. Sei also großzügig. Denke groß und du wirst groß werden. Wenn du immer klein denkst, bleibst du klein. So wie du denkst, so lebst du auch. Spanne also deine Zeltdecken aus, ohne zu sparen. Verlängere deine Seile. Schlag die Zeltpflöcke fest ein. Denn nach Süden und Norden wirst du dich ausbreiten. Deine Kinder werden das Gebiet fremder Völker in Besitz nehmen und die verwüsteten Städte besiedeln. Hab keine Angst. Das ist also in göttlichen Dimensionen zu denken. Hab keine Angst, du wirst nicht enttäuscht. Du brauchst dich nicht mehr schämen. Und die Schande deiner Jugend und die Schande deiner Witwenschaft wirst du bald nicht mehr denken. An die Schande der Jugendzeit und der Schmach der Witwenschaft wirst du bald nicht mehr denken. Denn dein Schöpfer, der Herr der ganzen Welt, schließt die Ehe mit dir. Der heilige Gott Israels, dem die ganze Erde gehört, rettet dich aus deiner Schande. Mit Gott brichst du nach links und nach rechts aus. Wunderbar. Wir sind Ausbrecher. Wir brechen nach links und nach rechts aus. Verlass diese Schmalspuren, fang an zu jubeln. Wenn es anfängt, dich irgendwo zu zwicken, es sei, du brauchst neue Klamotten. Du bist gewachsen. Du hast zugenommen. Und Gott sagt, du wirst ungewöhnlichen Wachstum haben. Du wirst die alten Gewohnheiten durchbrechen. Du wirst das Negative verlassen. Und du wirst weit über dich selbst hinauswachsen. Das ist also, was Gott verheißen hat. Wenn du mit ihm zusammenarbeitest, zusammenlebst, dann hörst du auf, Schmalspurdenken zu denken. Dann auch Schmalspur zu reden. Ach, wir können uns nicht leisten, wir können nicht in Urlaub gehen, wir können uns keine neue Schuhe kaufen, wir können das nicht und wir können das nicht. Mit Gott springst du über die Mauern. Mit Gott erweiterst du deinen Horizont. Mit Gott lernst du ganz neu zu leben. Und es fängt in deinem Leben Erweiterung an. In den letzten Jahren hat Gott unsere Grenzen erweitert. Als ich nach Indien fuhr, das war für mich so eine Sache, das ist auch irgendwo jetzt in den letzten Jahren gewesen. Und ich durfte dank der Gnade Gottes einen ganzen Subkontinent bereisen, in 30 Tagen 150 Gottesdienste gehalten. Kannst du es vorstellen, was ich da gepredigt habe? Morgens, mittags, abends. Und dazwischen irgendwie noch ein Gottesdienst zu Ende, fertig gemacht und dann schon das Auto steht draußen für den nächsten Gottesdienst. Aber weißt du, was für mich das Große war? Eine ganz neue Dimension, als ich nach Indien fuhr. Warum hat es bei uns so geklappt und funktioniert? Etwa 100.000 Beter haben für uns gebetet, wo wir unterwegs waren. Nicht nur die Gemeinde in Berlin, sondern über 100.000 Beter, die einfach sich gebeugt haben. Aus Nigeria schrieb mir ein alter, pensionierter Pastor und sagte, Bruder, man tut es jeden Tag, werde ich auf die Knie gehen und für dich beten. Und ich glaube, dass die beteten. Und so weiter. Sonst hätte ich das nicht geschafft, in diesen 30 Tagen einen ganzen Subkontinent zu bereisen und dort Gottes Wort zu verkündigen, Open-Air-Gottesdienst in den Slums zu predigen, in den Kirchen zu predigen, neue Wege zu gehen, Menschen zu berufen, zu inspirieren. Die warten immer noch, ich sollte immer noch kommen, nochmals kommen und nochmals kommen. Aber man kann sie nicht zerteilen, die brauchen mich ja auch noch hier. Und ich will auch bei euch bleiben. Und dann 10 Tage oder eine Woche später 10 Tage in Pakistan und dort Kampagnen und Einsätze in den zwei größten Städten Pakistans und in Lahore in einem einzigen Gottesdienst. In Lahore ist eine muslimische Stadt, du wirst es nicht für möglich halten, wo das Zuhause, wo die Taliban zu Hause sind. Wir haben 13.000 Leute im Gottesdienst gehabt nach der Schätzung der Polizei. Weißt du, die kamen und der Bruder hat uns gefragt, ja, kannst du bezahlen, du musst mir alles selber bezahlen und so weiter. Wir möchten gerne ein Stadion mieten, Sportplatz, aber Sportplatz ist eine bessere Wiese gewesen, weiter nichts. So, und wir haben das gemietet und habe gesagt, ja, wie viele Leute erwartest du? Ja, sagte schätzungsweise vielleicht 800. Und dann kamen wir und er hat gesagt, wir beten und wir glauben, Gott wird es wirken. Du, das ist der Glaube der Leute dort gewesen. Und als ich dann ankam und in einem Nachbarhaus noch war, dann hat er gesagt, du Horchli, wir glauben, es sind 10.000 Leute schon im Stadion. Und so weiter. Und dann kamen später, dann mussten sie sogar die Lautsprecher auf die Straßen ausrichten, weil da gar kein Platz mehr im Stadion war. Ich kann diese Bilder zeigen. Und so weiter. In einem einzigen muslimischen Land und in einem einzigen Gottesdienst. Gott kann Wunder wirken. Ich habe zuerst Angst gehabt, die lassen mich nicht rein, weil ich mich für einen jungen Mann eingesetzt habe, der zum Tode verurteilt war in Pakistan, in Lahore, gerade in Lahore und so weiter. Und da waren, und hat mir der Bruder erzählt, da waren die Moslems, die Mullahs, die waren auf ihr Angesicht und gesagt, und verflucht seid unsere Regierung, warum konntet ihr diesen jungen Mann in die Schweiz rauslassen? Ich habe diesen jungen Mann in die Schweiz rausgeholt und habe gedacht, ich darf gar nicht. Deshalb habe ich zuerst mal nach Indien und dann bin ich nach Pakistan, das vorsichtshalber, lassen die mich rein oder lassen die mich nicht rein? Und so weiter und Gott, wir haben keine Probleme gehabt. In Karachi, in einem Gottesdienst, ich habe euch erzählt, einen Raum wie diesen, da war so gepfropft voll, dass die Fenster aufgemacht haben, muss vorstellen, das ist in Deutschland, verrückt, du kannst dich gar nicht denken. Fenster aufgemacht und Lautsprecher zum Fenster und die ganze Straße voll mit Leuten und man predigt und preist Gott und dient dem Herrn. Und ich war der erste Missionar nach Jahren, der wieder rein durfte als Ausländer, weil die ganzen Amerikaner und alle abgezogen sind, weil einige Missionarskinder in der Schule erschossen worden sind und so weiter. Und in diesem Zeitpunkt, ich bin hineingegangen, weil ich wusste, hinter mir ist eine Beterschar. Hinter mir beten meine Gemeinde und meine Gemeinde hat wirklich toll gebetet. Und ich komme nach Hause, ich werde es nie vergessen, was mir passiert ist, als ich nach Hause kam. Ich komme nach Hause, da steht eine junge Schwester, kommt mir entgegen und sagt, guten Tag, herzlich willkommen. Und so weiter, sind Sie hier ganz neu in der Gemeinde oder zum ersten Mal, so bin ich empfangen. Der inzwischen, während wir draußen missioniert und gearbeitet haben, haben sich Leute hier bekehrt. Man muss nicht unbedingt zu Hause sein, so deshalb man kann also ganz getrost auch verreisen. Aber ganz schnell, ich will hier nur einfach sagen, Schmalspur verlassen. Und ich habe gedacht, Mensch, wie wird es gehen? Ich kann Englisch, ist nicht das große Problem. Aber dann nur noch Englisch und dann in jedes Land manchmal zweimal mit zwei verschiedenen Dolmetscher übersetzt zu werden. Also in Indien gibt es 1800 Sprachen und nur den Hauptsprachen dann, also in dem Gebiet immer in den Hauptsprachen. Aber von dem Moment, wo ich Delhi erreichte, ich war einer von den Indern. Und ich habe mich sofort zu Hause gefühlt und die Salbung war da und es ist geflossen. Und ich habe die meiste Zeit ohne der Bibel gepredigt. Jetzt wirst du das gar nicht für möglich halten. Du hast gar kein Pult gehabt. Die Gottesdienste waren gerammelt voll. Und du warst froh, dass du nur einen Text lesen konntest und dann einfach das hinlegen und dann vom Herzen. Und ich habe mich vorbereitet für die Leprastation, Hygiene-Leprastation in Madras, Chennai. Und ich gehe dorthin und dann sagt der Heilige Geist, vergiss alles, was du dich vorbereitet hast für die Leprakranke, für die Leprastation. Reinige die Aussätzige. Reinige die Aussätzige. Und Gott hat mir einfach das gezeigt, ich soll auf die Aussätzige zugehen, ihnen die Hände auflegen, mit ihnen beten. Und ich sehe heute noch, wie mein Begleiter, der Pastor von der Gemeinde dort, zurückzieht, Bruder, das kannst du nicht. Ein Inder geht nicht einmal einen Weg, wo ein Aussätziger gegangen ist. Und du gehst jetzt auf die Inder zu und legst ihnen die Hände. Und du wirst es nicht für möglich halten. Ich zeige euch mal die Bilder. Da Leute empfangen den Heiligen Geist in der Aussätzigen Station, werden gerettet. Ohne Hände preisen sie Gott. Manche, die Hände haben, heben nicht mal die Hände hoch. Und die ohne Hände preisen Gott. Und reinige die Aussätzige. Dann komme ich abends in einer Pastorenkonferenz, 1200 Pastoren etwa. Und dann sagt der Bruder, du wirst es nicht glauben, ich werde unter Tränen, was wir heute erlebt haben. Unser Pastor, also Pastor Matudis, ist zu den Aussätzigen gegangen, wo wir nicht einmal selber hingehen. Und hat ihnen die Hände aufgelegt, mit ihnen gebetet. Und was Gott dort gewirkt hat. Grenzen erweitern, sie gar nicht... Tabus brechen. Und ich denke, das ist die Schmalspur verlassen. Wir müssen lernen, Tabus zu brechen. Zu diesen Leuten gehen wir nicht hin. Nein, erst recht. Er ist recht. Wir müssen lernen, und das ist Schmalspur zu verlassen, Tabus brechen. Was ich hier sage, ist auch gleichzeitig richtungsweisend für uns. Wenn du gesegnet bist, erfüllst du den Willen Gottes und nicht die Wünsche und Traditionen und Formen der Menschen, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist. Dann eiferst du nicht mehr für Ideologien oder religiösen Fanatismus oder Dogmatiker oder sonst was. Nein, du tust den Willen Gottes. Was will Gott? Reinige die Aussätzige. Ich könnte noch vieles anderes sagen. Gesegnete, der sagt, ja, ich werde es tun, ich kann es tun, ich werde, und mit Gottes Hilfe werde ich schaffen. Der Gesegnete sagt ja zum Leben, ja zum Menschen, kümmert sich um den Menschen. Der Mensch ist ihm wichtiger wie die Sache. Und ich habe gesagt, wisst ihr, ich will nicht in Kirchen predigen, ich will in den Slums predigen. Und dann hat man Straßen abgesperrt, obwohl man ja in Indien nicht als Ausländer predigen darf. Aber die Leute haben hingehängt, transparente Pastor Matutis aus Berlin spricht. Natürlich in Englisch und dann in ihrer Landessprache. Und die Straßen waren voll mit Menschen. Auf der Straße habe ich Wunder erlebt. Die Wunder habe ich nicht mal hier erlebt. Da stehe ich in einer Hindu-Gegend, in einem Slum, in einer Hindu-Gegend. Ich habe, glaube ich, euch schon das kurz mal erzählt oder gestreift. Da stehe ich in einer Hindu-Gegend und ich gucke rüber und ich sehe einen Hindu-Tempel von meinem Podest. Und sehe, wie da der Priester mit seinem Weihrauch da und Klimbim da fuchtelt. Denke, oh Gott, und hier mittendrin in dieser Hölle predige ich. Die Straße ist voll mit Leuten. Und was passiert jetzt? Mache ich Altarruf, wer kommt als erstes raus? Dieser Priester. Dicker, noch angezogen wie er war aus dem Gottesdienst, wo er seinen Hindu-Gottesdienst hatte. Und kommt auf mich zu und sagt, würden Sie für uns auch beten? Und er sagt, kein Problem, kommen Sie gleich. Dann sagt er, nein, er geht rein und holt die ganzen Leute, die drin im Tempel waren, holt raus und ich bete für die Leute im Tempel. Also aus dem Tempel, die kommen raus und stellen sich vorne, Altar auf. Die anderen habe ich dann hinsetzen lassen oder aufstehen lassen, je nachdem, damit ich sehe, wer für wen ich beten soll. Und für den bete ich. Aber das, was ich sagen wollte, ist, wie Gott Grenzen erweitert. Gar nicht so kleinkariert denken. Und dann fällt mir ein, Mensch, hier darf ja keine christliche Kirche stehen. Und ein Hindu darf keinem Christen Grund verkaufen und dergleichen. Dann habe ich gesagt, heute will ich etwas ganz Ungewöhnliches machen. Ich nehme heute ein Opfer auf, ein Bauopfer. Ich bezahle meine Kosten selbst, aber ich möchte heute für die Gemeinde hier, die jetzt hier entsteht und entstanden ist, ich möchte ein Bauopfer aufnehmen. Habt ihr eine Büchse da oder irgendwas Großes, einen Kübel? Und dann lasse ich den Kübel durchgehen und nehme das Opfer auf. Das Opfer kommt zu mir zurück. Ich übergebe den Bruder, der mich begleitet hat, gesagt, hör mal hier, das ist jetzt Grundstein für ein Prayer Hall, für eine Gebetshalle hier in dieser Hindu-Gegend. Kein Grundstück, keine Ahnung und so weiter. Okay, einen Tag später, ich bin in eine andere Stadt, kommt jemand mit so Bicycle, mit Motorrad angefahren und sagt, Bruder Matutis, du wirst nicht glauben, was passiert ist. In der Gegend, da wo wir das Opfer aufgenommen haben, da kam jemand zu dem Bruder und hat gesagt, horch mal, ich stifte einen Grund, also Boden. Mir gehört hier ein Grund und ich schenke euch diesen Grund, damit ihr eine Prayerhalle bauen könnt. Und hier ist wir waren schon beim Notar. Und das Grundstück übertragen, das Grundstück ist so groß, dass ihr eine Bibelschule bauen könnt, eine Prayerhalle bauen könnt und noch Wohnungen für Christen bauen könnt. Also, und da, hier ist das Papier. So ist Gott. Man sammelt Geld, man ersprengt den Horizont, man erwartet etwas und Gott lässt geschehen. Aber ich muss weitermachen. Uiuiui. Der Segen Gottes sprengt deinen Horizont. Jesaja 55, Vers 8. Eure Rettung ist nahe. Und Gott sagt, meine Gedanken sind nicht zu messen mit euren Gedanken. Das ist meine Übersetzung jetzt hier, was ich habe. Denn meine Gedanken sind nicht zu messen mit euren Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an eure Möglichkeiten. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt. Und so weit übertreffen auch meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Wenn der Regen oder Schnee vom Himmel fällt, kehrt er nicht wieder dort zurück, ohne dass es etwas bewirkt. Er durchfeuchtet die Erde und macht sie fruchtbar, so dass man Korn für das tägliche Brot bekommt und Saatgut für die neue Ernte. Und genauso ist es mit meinem Wort, mit dem Segen, das ich spreche. Er kehrt nicht erfolglos zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was ich ihm aufgetragen habe. Gottes Gedanken, Gottes Wege sprengen unseren Horizont. Nicht meine Wege, sondern, und nicht meine Gedanken, sondern seine Wege, seine Gedanken. Und du hast einen himmlischen Weg und du hast himmlische Gedanken. Was wäre passiert, wenn Josef nicht auf Gott gehört hätte? Was wäre passiert, wenn wir nicht auf Gott gehört hätten? Dieser Josef, der Vater von Jesus und Maria, hätte, wenn er Maria nicht angenommen hätte, wenn er nicht nach Ägypten geflüchtet wäre, dann hätte Gott seine Pläne nicht verwirklichen können. Und er hätte die Welt um den Segen Gottes gebracht. Und deshalb, wenn wir dem Reden Gottes, dem Wirken Gottes gehorchen, wir verwirklichen den Plan Gottes. Wir verwirklichen den Plan Gottes. Schlag noch Jesaja 30 auf. Dort will ich hier auch ein paar Gedanken rausnehmen. Gott will neue Wege mit dir gehen. Und wir haben diese Tage auch Rückblick gemacht, wie Gott uns bisher geführt hat. Und das gehört auch zu dem ganzen Spektakel, wenn ich das so sagen kann. Wenn wir Gottes Wohlgefallen finden, dann ist der Segen mit uns und Gott wird uns führen. Dann beginnt ein Abenteuer für uns, wie beim Josef. Jesaja 30, da sagt der Herr, weh euch, meine eigensinnigen Kinder, also Schmalspurkinder. Ihr führt Pläne aus, mit denen ich nichts zu tun habe. Weißt du, wenn wir nicht das tun, was Gott gesagt hat, was Gott sagt, wenn wir wissen zwar ganz genau, was er will, aber wir wandeln nicht in dem, was er uns gesagt hat, dann gute Nacht. Ihr beschließt Bündnisse gegen meinen erklärten Willen. Oder ihr schließt Bündnisse gegen meinen erklärten Willen. Damit häuft ihr Schuld auf Schuld. Ohne mich um Rat zu fragen, lauft ihr Ägypten nach, rennt der Welt nach, also auf Deutsch gesagt, um beim Pharao Schutz zu suchen, um euch im Schatten Ägyptens unterzustellen. Also ich muss euch sagen, die Führung Gottes Schmalspur, das ist die Schmalspur. So geht die Schmalspur, so sieht sie aus. Unter dem Schutz Ägyptens, der Welt, der Regierung, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Ökumene. Doch ihr werdet eine große Enttäuschung erleben, sagt der Herr, und gedemütigt werden und gedemütigt wieder heimziehen müssen. Denn Pharao kann euch nicht beschützen und Ägypten kann euch keine Zuflucht geben. Eure führenden Männer, egal wo sie hingehen, sie werden enttäuscht. Denn das Volk dort kann niemand schützen und niemand nützen. Es kann weder Hilfe noch Vorteil bieten. Nur Schimpf und Schande kann es euch bringen. Das ist die Hilfe des Ägypters. Ägypten kann nur Schimpf und Schande bringen. Ägypten ist etwas, was wir heute die Welt sagen würden. System, dieses System von heute. Und ich muss euch jetzt ein paar Gedanken sagen, was Gott in meinem Leben gewirkt hat, diese letzten 20 Jahre in Berlin. Gott hat uns von dem Gebäude da drüben, von diesem Klotz erlöst. Wirklich, das darf ich sagen. Ich weiß ganz genau, dass es Denkmalamt keinen Cent gibt. Ich habe es versucht, irgendwie was zu bekommen, aber nichts zu bekommen. Weißt du, mit Schimpf und Schande, und ich wusste, und ich habe die ganze Zeit gebetet, lieber Gott, erlöse mich. Denn es hat mir schon zu schaffen gemacht. Wenn der Sturm kam, dann konnte ich nicht mehr schlafen, könnte meine Frau fragen. Bin ich meistens um die Kirche gefahren und geguckt, ob noch alle Dachziegel drauf sind. So, und unser Berliner Senat hat für Freikirchen und so weiter nichts übrig. Die bauen lieber einen Puff oder Theater oder sonst was, aber nicht dass sie Zuschüsse geben würden für eine Freikirche. Die Klassenlotterie, und ich habe nur mit Not und Mühe ein zinsloses Darlehen bekommen. Normalerweise alle anderen, die kriegen nach der Hälfte erlassen, aber das war hier nicht der Fall. Wir mussten auf Helle und Pfennig zurückzahlen. Und habe gewusst, also wenn da jetzt was kommt, dann kann ich nicht überleben und so weiter. Und dann habe ich gesagt, oh Herr, ich muss was finden, ich muss irgendwie raus, aber wie komme ich raus? Aber dann war der liebe Gott vor 4 Jahren, der uns dann so geführt hat und mich von diesem Klotz befreit hat, sodass der Turm bröckelte, und wir wissen ja, diejenigen mitten in einer Evangelisation, dass wir dann abschließen mussten, weil Ziegelsteine runterfielen und so weiter. Ich war 14 Jahre Pastor in diesem Gebäude und wir haben das Gebäude recht und schlecht renoviert. Also unser Bestes getan. Joachim Bieberstein, du warst dabei, als wir das begangen sind. Er war einer von den Ersten. Wir haben dieses Gebäude angeguckt und ich weiß ganz genau, so wie es aussah. Und du weißt es auch noch, da war Müll. Süffkis waren da drin. Wir haben einige Container mit Dosen und Bierflaschen, das alles zuerst mal rausschaffen müssen. Und Matratzen, wo die da gepennt haben. Also so eine Ruine übernommen. Und Gott hat mit seiner Gnade doch uns geholfen, das Kirchenschiff einigermaßen herzurichten, diese Innenrenovierung. Und wir haben alles bezahlen können, diese Innenrenovierung, die 70.000. Aber auf dem Gebäude sind noch 600.000 Euro Schulden drauf. Das ist Haufen Geld, wenn man keins hat. Der Turm bröckelt. Und das war das große Problem, wenn Sturm dann da war, dann hatte ich keine Ruhe. Und dergleichen. Das Dach wurde repariert für 400.000 Euro Kredit. Und also nicht kein Zuschuss von nirgendwoher. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, das wird ein Pleiteobjekt werden. Der evangelische Hausmeister von der evangelischen Kirche, der die Kirche betreut hat, der hat Krebs bekommen, weil die Sorgen ihm so über den Kopf gewachsen sind. Der ist an Krebs gestorben auch, voller Krebsgeschwür, weil er dieses Ding nicht verarbeiten konnte. Dieses große Gebäude und so weiter. Und er hat gesagt, lieber Gott, ich will keinen Krebs kriegen. Und bewahre mich vor Krebs. Führe mich raus aus Ägypten, aus dem Diensthause und so weiter. Das war ein Gebetsanliegen. Die Renovierung war fertig und dann kam der Turm. Und ich habe keine Lösung gefunden und ich wollte nicht mit Schimpf und Schande aufhören, aber dann hat Gott einfach so gemacht, wie er es gemacht hat, dass wir hier sitzen heute und wir preisen Gott. So, wir müssen da nicht ein Denkmal uns setzen oder was das auch immer ist und es wird eine Ruine werden, das weiß ich ganz genau. Gott sagt, der Pharao kann euch nicht helfen, das Volk kann euch nicht beschützen, dieses ägyptische Volk. Die Ägypter, die können euch keine Zuflucht geben. Das Denkmalamt kann nicht helfen. Die ganzen heidnischen Institutionen, die gottlosen Institutionen werden nicht helfen. Also ich weiß das ganz genau, dass es so ist und so weiter. Und Gott hat uns aus diesem System befreit. Halleluja. Also von dieser Schmalspur. Ich konnte fast gar nicht mehr richtig denken. Also du musst es hineinversetzen. Das habe ich kaum euch das so gesagt, aber ich habe gebetet. Gott hat mich gesegnet und Gott hat uns immer gesegnet und so weiter. Aber immer wieder, wer soll das bezahlen? Wie soll das bezahlt werden? Wie können wir das finanzieren? Das Dach, der Turm und so weiter. Da heißt es hier, wehe, Jesaja 31, wehe denen, die nach Ägypten um Hilfe gehen. Sie verlassen sich auf viele Pferde und zahlreiche Streitwagen. Aber mit dem heiligen Gott Israels rechnen sie nicht. Sie befragen ihn nicht, ob er einverstanden ist, um klug zu handeln. Also sie fragen den Herrn nicht. Diese Schmalspur ist, und wir sind auf der Schmalspur, es hat uns gefallen, ich war 14 Jahre dort, gute Zeit gehabt. Trotz allem, ich werde nie vergessen, ich weiß nicht, ob der Joachim Bieber schon da war oder noch da war, es hat durchgeregnet, mein Sohn ruft an und sagt, Papa, die Kirche ist reine Wasserlacke. Überall, und die ganze Kirche war voller Eimer, überall Eimer hingestellt. Wir haben das abgefangen, den Regen, um es vorzustellen. Und dann Gottesdienst haben und Gottesdienst feiern. Und was ich jetzt erlebe, bevor ich ausgezogen bin, wir haben schön renoviert, diese Kirche, aber die Feuchtigkeit durch die Risse von außen, die dringt schon überall ein. Die Farbe bröckelt schon. Also ich bin froh und danke Gott. Und danke Gott, hier sein zu dürfen. Ich danke Gott, hier sein zu dürfen. Und diesen Klotz abgehängt. Weißt du, das ist viel wert. Du verstehst es nicht, aber ich verstehe das. So, Jesaja 50. Niemand dort, da heißt es ja in diesem Abschnitt von Vers 29, kann entrinnen. Weißt du, Gott hat uns einfach auch gezeigt, in einer Vision, noch ein Jahr bevor das alles war, bevor wir ausgezogen sind und bevor überhaupt wir an Ausziehen dachten und dran kamen, hat Gott uns eine Vision, ein Gesicht gegeben. Wir werden nicht in dieser Kirche sein, sondern wir werden an der evangelischen Kirche Mauer an Mauer stehen. Zur evangelischen Kirche. Das hat Gott uns ein Jahr bevor, das war 2003 so etwas, 2004, hat Gott uns in einer Vision Gesicht gezeigt. Wir werden an der evangelischen Kirche Mauer an Mauer über die andere Straßenseite sein. Und das andere Gebäude wird eine Ruine sein und wir werden sagen, da waren wir mal drin. Da waren wir mal drin und es wird eine Ruine sein und bleiben. Und tatsächlich, als dann diese Sache aktuell wurde, wir sind auf der anderen Straßenseite und wir sind mit der evangelischen Kirche Mauer an Mauer. Auf der anderen Seite von dieser Mauer ist das Gemeindehaus der evangelischen Kirche. Und wir sind eigentlich in guter Nachbarschaft, wir kommen gut miteinander aus. Gott führt uns raus und wir sollen folgen. Und weißt du, das war auch der Grund, warum ich so leicht abgeben konnte, warum ich so leicht ausziehen konnte und warum ich nicht nachgeweint habe. Weißt du, und warum ich das Ding so abhaken konnte. Manche haben gesagt, da tut es dir nicht leid. Gewiss, ich wäre gerne in so ein Gebäude geblieben, aber die Last eines Gebäudes ist ganz was anderes. Und ich möchte nicht so enden, wie der liebe Hausmeister dort geendet ist. Das hat ihn zerfressen. Der Segen Gottes ist es, was uns rausholt. Wir wollen jetzt ein paar Bilder uns angucken. Und wie verlasse ich die Schmalspur? Ein paar Bilder, die habe ich mir zusammengestellt aus verschiedenen Sammlungen. Und das sollte uns einfach nachdenken. Ich möchte einfach dich einladen zum Nachdenken. So eine kleine Bildmeditation zuerst. Lass diese Bilder. Okay, das ist auch noch zu hell. Die Frage, die Die Frage, die hier im Raum gestellt wird, einfach denk drüber nach. In diesem Bild, wenn du glücklich bist, wenn du unzufrieden bist oder egal wie es dir fühlst, stell dir mal vor, vergleich dich mit diesen Leuten. Du müsstest so fliehen. Sei froh, dass das Wasser dir nicht bis zum Hals steht. Sei froh, dass du, so verlässt man die Schmalspur. Und so kommt man raus, also wenn du mal Dinge siehst, dass es noch was anderes gibt und ein anderes Leben. Das ist also Vietnam und da unten um Bangladesch. Das nächste Bild. Wenn du mit deinem Einkommen nicht zufrieden bist und denkst, du verdienst nicht genug, wirst nicht genug gefördert, wenn du glaubst, du hast viel zu viel zu tragen und sonst was, denk an dieses kleine Kind, das auf der Straße betteln muss und der Vater tot ist und sich selbst so als Straßenkind sich versorgen will, muss als Waisenkind. Denk drüber nach. Weißt du, wenn du mal betteln musst, ich war in Moskau und ich sehe auf der Straße in der U-Bahn einen Mann ohne Beine in so kleinen Wägelchen und der lächelt, alle sind so tief ernst und der so dankbar, dass er sich noch fortbewegen kann, bettelt nicht einmal, also wenn jemand was gibt, ist okay, aber und so weiter. Weißt du, und ich muss eines sagen, in ganz Indien habe ich nie depressive Menschen oder kaum depressive Menschen gesehen. Kinder sind lustig, die Kinder spielen in den Slums überall und so weiter. Wir haben viel zu viel und wir sind in dieser Schmalspur, wir denken, wir haben nicht genug, die anderen, denen geht es noch besser wie mir. Vergiss es, denk an dieses bettelnde Kind nur. Und danke Gott, dass es dir besser geht als diesem Straßenkind. Ein Russe, weißt du, verlass deine Schmalspur und dein Schlaraffendasein. Wenn du glaubst, du kannst nicht mehr, du hast dich aufgegeben, andere haben dich aufgegeben, denk an diesen russischen Mann und er schiebt noch sein Kind auf dem Fahrrad. Und dann wirst du deine Wehleidigkeit vergessen. Wir sind so wehleidig und so zimperlich und so kleinkariert. Und ich möchte einfach diese Bilder dir zeigen. Schmalspur, was es heißt zu verlassen. Wenn du glaubst und denkst, deine Lasten sind dir zu groß, du musst zu viel schleppen. Gott hat dir so viel aufgebürdet. Schau dir diesen Mann an und das, was alles so schleppt mit seinem Fahrrad. Dann wirst du Mitleid mit diesem Mann bekommen und dann wirst du deine Last ganz klein und gering sehen. Du müsstest so laufen mit diesen Lasten. Du glaubst, dein Leben ist so schwer, deine Wege sind so ungeebnet, alles geht so schwer, dieser Transport, die U-Bahn kommt nicht, die Straßenbahn kommt nicht, du hast kein Auto und so weiter. Denk nur, du müsstest so zum Markt gehen, wie hier die Leute dort irgendwo. Und das ist die Mehrheit dieser Welt. Danke Gott, dass du Mobilität besitzt und hast, dass bei uns diese Infrastruktur funktioniert und dass du nicht über solche Seile laufen müsst. Und dann verlass deine Schmalspur. Wenn du über deine Gesellschaft dich beschwerst, dass die Armen nicht richtig behandelt werden, dass die Armen ungerecht, die Alten ungerecht behandelt werden oder überfordert werden oder zu viel tragen müssen. Denk an diese Frau, die hier Holz, Brennholz sammeln muss für ihre Familie. Und danke Gott, dass du nur Zentralheizung aufdrehen musst oder den Thermostat einschalten musst. Verlass die Schmalspur und freu dich über dein Leben und sei dankbar für jede Stunde. Du weißt nicht, wie es geht. Wenn du glaubst und denkst, also hier jetzt Gegensätze, weißt du, wir im Westen, wir haben Computer, wir sind gebildet. Hier diese Kinder müssen im Sand schreiben, weil sie kein Papier haben. Und in der dritten Welt ist Papier Mangelware. Wir schmeißen Essen weg. Wir wissen gar nicht, wohin oft mit der Nahrung, wenn es nur einen Tag abgelaufen ist, ist schon verdorben für uns. Die Leute stehen an und betteln und sei froh, dass du nicht betteln musst. Weißt du, und dann wirst du dankbar sein für jeden Krümel. Vergleich diese beiden, ein westliches Kind und ein Kind aus, ich glaube, Äthiopien, wenn ich mich nicht täusche. Wir sind wohlgenährt, Wir haben Vater und Mutter, wir werden liebevoll gepflegt und dort müssen sogar Geschwister aufeinander aufpassen. Und dann wirst du dankbar sein, wenn du dieses Elend in dieser Welt siehst. Ich werde nie vergessen, ich habe auch diese Fotos, aber jetzt die Zeit reicht nicht. Ich war in der Sterbeklinik von Mutter Teresa. Und dann hat der Pfarrer, der dort betreut war oder die Gruppe betreut hat, hat eine Frau uns gezeigt und hat gesagt, diese Frau wird heute Nacht nicht überleben. Eine hübsche Frau, aber von der Straße aufgelesen, Fieber, in Delirium fast. Und dann sagt sie, Pastor, ich will dir ein Lied vorsingen. Und hat in ihrer schwachen Stimme als ein Dankeslied dem Pastor im Ohr gesungen. Ihr Mann liegt drüben in der nächsten Männerstation und der wird auch heute Nacht noch sterben wahrscheinlich oder in den nächsten Tagen. Aber die Leute singen Lieder und danken einem. Schmalspur. Und dieser Pfarrer hier, der kommt aus Rudow, aus dieser Gegend, der war dort mal bei Mutter Teresa eine kurze Zeit, nur auf der Durchfahrt so im Urlaub. Und dann hat es ihn so fasziniert und so gepackt, dass er inzwischen 3 Jahre dort ist. Und er sagt, weißt du, zu Hause als Pfarrer, da zählt man im Kirchengemeinderat nur Nägel, streitet man sich um belangloses Zeug und hier kann man den Menschen wirklich helfen. Hier kann man den Menschen wirklich dienen. Hier habe ich Menschen vor mir und nicht Nägel und nicht ein Gebäude und nicht irgendwelche irdischen Sachen. Und da wird man froh. Wir beschäftigen uns mit Computerspielen und hier diese Kinder, Kriegsgebiete, nur Totenschädel und so weiter und wachsen dort auf in einer Welt der Härte und Unbarmherzigkeit und diese Gegensätze. Ich will nur die Gegensätze zeigen. Und wie dankbar solltest du sein, dass du hier sein kannst. Und du erkennst nicht den Wert. Man müsste dich mal mitnehmen irgendwo ins Ausland, gerade in der dritten Welt, dann würden dir die Augen aufgehen und du würdest viel, viel dankbarer werden. Das letzte Bild, schau dir die Schuhe an. Wir streiten uns über Markenartikel und wenn es nicht Markenartikel ist, Adidas oder was weiß ich, Puma, und dann wollen wir das nicht tragen, aber schau hier, der hat Plastikflaschen genommen. Plastikflaschen und machen sich Schuhe. Und so weiter. Und die sind glücklich, dass sie das haben. Und sind dankbar, dass sie das haben. Und wir sind oft so undankbar. Es muss immer Markenartikel aus Boutique sein und muss erster Klasse sein und weh, wenn da irgendwas nicht stimmt. Und hier, Leute, sind dankbar. Schmalspur. Ich möchte euch einladen, einfach die Schmalspur zu verlassen und einfach dankbar zu werden. Und der einzige Weg, um die Schmalspur zu verlassen, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit in kleinen Dingen, im Alltag, über die Sachen, die du hast. Okay. Peter, wir wollen ein Danke. Was? Ach ja, gut, machen wir dieses Bild auch noch. Du gehst abends sicher und schön und liebevoll ins Bett mit einem guten Nachtlied von deiner Mutter, breit aus die Flügel beide und diese Person muss draußen schlafen und verreckt halb und kaum einer kümmert sich. Diese Straßenleute, die dann irgendwo schlafen in einem Slum, das ist so ein Bild. Und du hast ein Bett und jeder von uns hat ein Bett und ein schönes Bett sogar und weiches Bett. Danke Gott dafür, dass du ein weiches Bett hast. Wenn du heute Abend ins Bett gehst, verlass die Schmalspur und sei dankbar für jeden Augenblick. So, jetzt glaube ich, ist alles. Wir stehen auf.